Hallo und herzlich willkommen zur 223. Ausgabe des Eintracht Frankfurt Podcasts. Ich bin sehr froh, heute an meiner Seite folgende Leute zu haben. Die Alex.
Hallihallo.
Und den einzigartigen, wunderbaren, manchmal sonderbaren, aber insgesamt doch traumhaften Basti.
Gute.
Ah, geile Musik. Ich hoffe, du hast mich damit nicht gespoilert. Ich liege immer noch
Nein, 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 Marvin. Keine Angst. Das ist völlig sinnfrei. Ich habe die Musik so, also du brauchst keine Angst haben, dass in einem von den Raw-Folgen du verpasst, dass Randy Orton plötzlich aufgetaucht ist. Ich warte selber noch.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik ist grandios, ne? Muss man schon sagen.
Genau, deswegen sage ich dir alles deswegen. Also keine Angst.
Falls ihr euch alle wundert, wir sind hier nicht beim Wrestling-Podcast. Ihr seid richtig, es ist der Eintracht Frankfurt-Podcast.
Also das ist der einzigartige, wunderbare Eintracht Frankfurt-Podcast. Ich habe trotzdem etwas kurz vorbereitet, denn passend zu dem vergangenen Spiel am Samstag, das muss ich euch dann doch mal kurz zeigen.
What? What?
Tja, da können die Lilien singen, wie sie wollen. Das Nachbarschaftsduell, das Derby, wie man immer es nennen will, ging für die Frankfurter Eintracht 2-1 aus. Aber eines darf man nicht vergessen, die erste Halbzeit der Frankfurter Eintracht sah nicht so wirklich gut aus, oder was meint ihr?
Ja,
ja, also auf jeden Fall. Also die erste Halbzeit war eigentlich fast schon unterirdisch. Man hätte fast meinen können, dass da 11 Schisshasen auf dem Platz stehen. Also man hat halt echt gemerkt, dass sie mit dem Druck, den Darmstadt gemacht hat und den sie wahrscheinlich selbst auf den Schultern hatten, ein Problem hatten, umzugehen. Und ich bin froh, dass wir einen Trainer haben, der in der Halbzeitpause die richtigen Worte findet.
Tatsächlich, und ein Torwart, der wahrscheinlich, wenn die Eintracht tatsächlich drin bleibt, ist es meiner Meinung nach, ist das die Szene, die quasi den Knackpunkt ausmachen wird. Also dieser,
du meinst den gehaltenen Elfmeter?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist die Szene, an die wir uns alle erinnern werden noch.
Aber auch geile Nummer von Ben Hatira, ne? Also
das ich weiß nicht, ob
Radetzky, ich weiß gar nicht, ob Radetzky das gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob du als Torwart in dem Moment einfach so auf dich selbst fokussiert bist oder ob du wahrnimmst, dass da hinten jemand steht, der dir die Ecke anzeigt. Und selbst wenn, also wenn ich mich so in den Torwart reinversetze, ich glaube, mich würde es eher irritieren, weil ich habe meinen eigenen Plan und kurz bevor ich irgendwie in Sekundenschnelle reagieren muss, sehe ich, dass da hinten mir jemand was anzeigt. Also wäre ich Torwart, ich hätte es nicht haben wollen, aber da es auch noch die richtige Ecke war, ist es natürlich im Endeffekt eine richtig geile Aktion.
Auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, ich habe mir eigentlich schon gedacht, wenn der Elfmeter jetzt reingeht, dann war's das. Weil die Eintracht in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt hat, das muss man wirklich realistisch sagen, so schlecht gespielt, aber trotzdem, der Elfmeter wurde gehalten, richtig gut gehalten, wobei der Schuss von Sandro Wagner auch nicht wirklich grandios war. Und dann ging's plötzlich.
Komisch, gell? Aber wie die Alex schon gesagt hat, wahrscheinlich hat man ja auch gehört, dass der erst in der Halbzeit ist Kovac, glaube ich, ruhig geblieben, hat aber trotzdem die richtigen Worte gefunden. Und das ist ja doch das, was wir uns immer von diesem Team Kovac, was wir uns erhofft haben. Und das hat ja gegen Mainz schon funktioniert. Da ist die Eintracht, ich erwähne die Szene aber oft, aber da waren wir halt alle fünf im Stadion, wo die Eintracht gegen Köln, erinnert ihr euch noch, als die Eintracht den Ausgleich geschossen hat und wie die danach zusammengefallen sind und eigentlich hätten 6-7-1 verlieren müssen.
Ja.
Und das passiert ja scheinbar nicht mehr. Weil wir sind gegen Mainz auch in Rückstand geraten. Wir sind gegen Darmstadt in Rückstand geraten. Und trotzdem haben wir kurz vor Schluss, und auch, was wir auch noch gefordert haben, sind Standardsituationen. Ich glaube, 7 von den 8 Toren unter Kovac sind nach Standardsituationen gefallen. Also hat er im Endeffekt alles das umgesetzt, was wir eigentlich gefordert haben. Und so funktioniert es ja auch, weil die Eintracht auch endlich mal, man muss auch ehrlich sagen, die Eintracht hat auch endlich mal wieder Glück. Also die Eintracht hat an gewissen Stellen, dann fällt halt eigentlich endlich mal der Ball vor die Füße der Grätschen irgendwie rein. Die Tore gegen Mainz waren auch jetzt keine super rausgespielten Tore. Also es ist doch, Hasebes Ball war auch abgefälscht. So muss es gehen. Und ich glaube, dass der Trainer da einen gewissen Anteil auf jeden Fall dran hat.
Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen das Gute war ja, dass wir gegen Mainz eigentlich in einem ähnlichen Stil gewonnen haben. Ne? 1-0 zurückgelegen und da hab ich mir halt auch gedacht, während das Spiel so lief, dachte ich mir, oh, scheiß drauf, 1-0 zurückgelegen haben wir auch gegen Mainz, das kann nochmal so eine Zündung sein. Klar, der Elfmeter, der hätte einfach nochmal alles kippen können. Vor allen Dingen, also was man ja auch nicht vergessen darf, wir hätten ja eigentlich auch noch einen zweiten kriegen müssen gegen uns. Ne? Also,
aber gut, wir haben aber auch ein Tor geschossen, was eigentlich regulär war. Also.
Ja, ja, genau, das stimmt.
Gleicht sich dann aus. Ich glaube, der Schiedsrichter war an dem Tag allgemein schlecht, jetzt ohne jemanden benachteiligt zu haben.
Ja, aber ich glaube, das waren einfach auch so 10 Minuten, also wo wir den Ausgleich geschossen haben. Rund um diesen Ausgleichstreffer haben wir ja noch 2 Tore geschossen. Wir haben ja 1 davor geschossen, wo der Schiri die Fahne gehoben hat, was definitiv kein Abseits war. Wir haben kurz danach noch 1 geschossen, was dann ganz klar Abseits war. Aber ich glaube, wenn du es einfach schaffst, 3-mal den Ball innerhalb von 10 Minuten über die Linie zu bringen, egal ob Abseits oder nicht, ist das einfach auch nochmal so ein Push. Und das war auch so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, komm, wir haben jetzt 3-mal das Ding hinter die Linie gebracht und eingenetzt, da geht auch noch ein 2. Tor. Und ich glaube, das waren auch alles so kleine Faktoren, die dann nochmal so ein bisschen für die Psyche gut sind, die dich nochmal zusätzlich pushen. Und in der 2. Halbzeit ging ja echt alles.
Ja, kann ich auch. Da muss tatsächlich eine Kabine, er muss tatsächlich, weil so krass kannst du das ja gar nicht, das hat sich echt krass geändert. Und ja, guck mal, Hasebe und Eichen haben unsere Tore geschossen. 2 Spieler, von denen wir eigentlich letzte Woche alle verflucht haben.
Vor allen Dingen Hasebe hat seit 3 Jahren kein Tor geschossen, ne?
Also. Ja, aber es sind doch die Sachen, die wir immer brauchen. Wir haben auch diese Dinge immer gegen uns eigentlich. Prosinski macht seit 7 Jahren mal wieder ein Tor, geht Schreischuss gegen uns bei meinem Spiel. Und jetzt haben wir es endlich mal. Und anders funktioniert es auch nicht, ehrlich gesagt. Überlegt euch mal im Nachhinein, die Eintracht hätte gegen Darmstadt verloren. Jetzt ist es schon eng. Und wenn, ich weiß gar nicht, also wir hätten wahrscheinlich, wäre die Eintracht dann abgeschieden.
Ja, also das muss man wirklich so sagen. Ich glaube, die Eintracht wäre wahrscheinlich dann de facto auch echt abgestiegen. Also es ist eine unglaublich enge Partie gewesen. Ich muss sagen, im Vergleich zu Mainz, wo die, sag ich mal, insgesamt die Leistung ein bisschen besser war, war hier nur der Willen zu erkennen. Also du hast gemerkt, dass in der 2. Halbzeit wenigstens der absolute Wille da war.
Ja, hast du ja in den meisten Spielen auch. Also wenigstens das, weil was du sagst, ist ja, die Eintracht auch viel Glück. Die Eintracht spielt auch echt nicht so gut. Deswegen habe ich vor Dortmund ein bisschen Bammel, können wir nachher noch drüber sprechen, aber die Eintracht ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, da ist der Knoten geplatzt, die Eintracht spielt gut. Das Einzige, was du halt hast, die Eintracht klappt nicht mehr zusammen und die hören nicht auf und dann gewinnst du so ein Spiel. Es war so unfassbar wichtig einfach, dass du, das kann man glaube ich, also ja, ich, Gott sei Dank ist es jetzt vorbei, weil so viel Spannung will ich gar nicht mehr erleben, auch wenn es wahrscheinlich jetzt noch schlimmer wird in den nächsten Wochen, aber wenn du dir überlegst, wie das Tor gegen Mainz gefallen ist mit dem abgefälschten Ball, das Tor von Hasebe abgefälscht, das Ding von Aigner, da waren endlich, deswegen, das haben wir doch uns im Winter schon erhofft, dass Huschti genau wegen dieser einen Szene verpflichtet wird, dass dieser Ball ewig in der Luft ist, den kannst du eigentlich auch gut verteidigen, also der war ja nicht mal so, und Aigner grätscht dieses Ding rein, und für Aigner hat es mich auch gefreut, weil du auch bei ihm gemerkt hast, boah, dem fällt auch ganz, 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 ganz viel von der Brust, glaube ich, also der hat ja so eine solche Saison gespielt und Gott sei Dank hat der nicht aufgegeben und da hat vielleicht Kovac auch eine Rolle gespielt, dass er gesagt hat, dass er dann auch so korrigieren kann. Das fand ich auch gut. Er sagt, hier, ich habe es mit Gacinovic probiert, hat nicht funktioniert, jetzt kommt Aigner wieder rein. So.
Und er ist sowieso auf einmal ein krasses Rotationsprinzip bei der Eintracht gekommen. Ne? Also Fabian ist auf einmal wieder da, Gacinovic bekommt seine Chance, Aigner sitzt auf einmal auf der Bank. Es ist eine neue Konkurrenzsituation, glaube ich, auch wieder zwischen Oczipka und Jakba entstanden. Also irgendwie spielen jetzt viel mehr Spieler wieder eine Rolle, wie es früher unter Fee war, wo du eigentlich, und das war in den gesamten Fee-Jahren so, wo du 12, 13 Spieler hattest, die einfach immer gespielt haben. Und alle anderen fast außen vor waren. Ne? Also Fee ist ja schon der Typ, bei dem ein Spieler entweder einsteigt und der gehört zu seinen 13, 14 Favorites oder der ist halt einfach komplett raus.
Genau. Das glaube ich jetzt nicht mehr so.
Nee, auf gar keinen Fall. Und es gibt auch Leute, die sich da wieder anbieten. Also ich meine, so ein Aigner, der hat jetzt ein wichtiges Tor gemacht und es wird ihn für das nächste Spiel auch in Front bringen, sage ich einfach mal. Aber es ist halt einfach wichtig, dass du siehst, dass das Team als Kollektiv auftritt. Dass du siehst, da rennt der eine für den anderen und ich weiß, es wird momentan extrem eng, aber das, was ich positiv dauerhaft erkennen kann, ist, dass der Kampf stimmt. Erste Halbzeit war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, aber da sind die auch einfach nicht ins Spiel gekommen. Und dass die Moral stimmt, dass die jetzt, wie der Basti vorhin schon erwähnt hat, 2-mal von dem Rückstand zurückgekommen ist, in engen Partien gegen, und das kann man sagen, ob es ein Nachbarschaftsduell, Derby oder wie man es immer nennen will, aber 2 brisante Partien, die die Eintracht siegreich gestaltet hat, was in der Hinrunde noch kläglich verloren ging, das gibt mir Mut.
Ja, und vor allen Dingen, also ich finde es halt auch echt gut, dass es keinen Spieler mehr gibt, der irgendwie so einen Freifahrtschein hat. Ne? Also ich meine, auch Zambrano sitzt mal auf der Bank. Das sind ja alles Sachen, die waren ja bis vor kurzem noch undenkbar. Und es ist halt tatsächlich keiner irgendwie dabei, bei dem du denkst, yo, egal was der tut, der spielt immer. Der kann 3 Monate verletzt gewesen sein, sobald der auch nur, keine Ahnung, wieder einen halbwegs fitten Eindruck macht, steht er wieder in der Startelf. Und ich glaube, das tut einfach auch der gesamten Situation gut.
Ich glaube auch, dass untereinander, also ich glaube, es wurde jetzt auch oft erwähnt, dass wir sind wieder eine Einheit, und das sagen die auch nicht umsonst, aber das hieß, das scheint ja dann nicht so gewesen zu sein. Und vielleicht hat Kovac tatsächlich den mal in den Arsch getreten, auf Deutsch gesagt, dass er gesagt hat, hier, es gibt hier keine Grüppchenbildung, hier keine Südamerikaner, ihr geht jetzt nicht mehr feiern, ihr meckert hier nicht rum und ihr Trottels bleibt nicht da zusammen alleine, so diese Gruppe um Meier und Russ und so, sondern hier. Ihr seid eine Mannschaft, ihr habt diese Fans, wir haben es ja schon angesprochen, dass er mit denen ins Museum gegangen ist, dass er vielleicht einfach mal diese Lethargie ein bisschen geweckt hat, die Fee, glaube ich, nicht wegkriegen konnte, weil er selber so in dem Modus drin war. Ich glaube, das war sehr, sehr gut, dass Kovac, dass die Eintracht auch mal einen unverbrauchten Trainer geholt hat. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht zu unterschätzen, dass er, ich glaube nämlich zum Beispiel, wir hätten jetzt wieder einen alten Fahrensmann geholt, der das tausendmal erlebt hat, der hätte vielleicht auch den einen oder anderen Kniff gewusst, aber ich glaube, Kovac hat er noch nicht gehabt, so, und er geht da vielleicht unbelastet an die Situation an und denkt einfach, hier, ich lasse mich hier nicht aus der Ruhe bringen und ich schreie euch in der Halbzeit nicht an, sondern sage, hier, ich habe das Gefühl, Darmstadt will mehr in der Klasse bleiben als ihr, ändert das bitte, so, Punkt.
Ja.
Und das ist für mich, auf mich macht er auf jeden Fall einen frischen Eindruck, und das ist das, alles, was wir uns so oft haben, alles, was wir vorher angesprochen haben, bevor er kam in der Folge, wo der Etienne bei uns zu Gast war, haben wir es ja noch nicht gewusst, was er macht, aber ich glaube, diese Sachen, die wir uns erhofft haben, die sind alle eingetreten. Und wenn es jetzt nicht reichen sollte, was durchaus noch sein kann, wir reden bestimmt nachher noch über die Vorschau auf Sortenspiel und die weiteren Spiele, also das Bremen-Spiel. Selbst wenn es jetzt nicht reichen sollte, finde ich, dass man Kovac keinen Vorwurf machen kann, sondern, und ich erwähne ihn jetzt noch ganz kurz an meinem speziellen Freund, sondern das ist dann Armin Fisting, glaube ich. Weil ja. Der zu lange hier war und der zu lange diese Lethargie, ist sie über der Eintracht geschwebt, als dass Kovac die jetzt noch loswerden konnte, weil wie du es gesagt hast, man, guck mal, der hat jetzt gegen Mainz und Darmstadt 6 Punkte geholt. Der Armin Fee 0. So, und wenn Kovac vielleicht im Winter schon gekommen wäre, wäre die Eintracht vielleicht gar nicht in der Situation. Aber hätte Fahrradkette, sorry, ich wollte jetzt gar nicht abdriften, aber ich hoffe, dass das belohnt wird, ehrlich gesagt.
Ja, und ich gehe auch ganz ehrlich davon aus, dass egal wie das jetzt ausgeht, positiv oder negativ, also wenn es negativ ausgeht, kann man das nicht Kovac zu Lasten legen. Nee, denn es war de facto so, guck mal, schau dir doch mal an, wie Armin Fee in den letzten Partien, das ist gar nicht böse gemeint, aber wie teilnahmslos er auch Spielstände einfach hingenommen hat. Und ja, Kovac, der ist an der Linie, der agiert viel. Das höre ich von Leuten, die gar nichts mit dem Fußball zu tun haben, aber die sehen, dass da jemand lebt. Und die Mannschaft lebt mit ihm. Und das ist ganz bedeutend. Und ich denke, das macht jetzt aktuell einen Unterschied in der Situation, wo es ganz viel um Motivation geht. Und ich denke, da ist der definitiv der richtige Mann. Ich hoffe halt, dass es belohnt wird. Die letzten beiden Spiele waren sehr gut vom Ergebnis her. Das letzte, da muss man sagen, die erste Halbzeit war schwach, denn es ist auch klar, du musst 90 Minuten Gas geben. Also so wie der zweiten Halbzeit musst du 90 Minuten gegen Dortmund spielen, um hier irgendwas zu reißen. Aber wir sind jetzt in der Situation, dass wir wenigstens auf dem Relegationsplatz sind. Gestern war ja ein sehr eindrückliches Erlebnis, als Bremen 6-2 gegen Stuttgart gewonnen hat. Stuttgart eigentlich wie so ein totes Lamm da rumgelaufen ist. Das war natürlich eine Demonstration der Bremer. Aber wir müssen weiterhin eigentlich auf uns gucken. Wir haben jetzt alle Trümpfe in der Hand und wichtig ist, dass wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, oder?
Ja, haben wir wirklich alle Trümpfe in der Hand? Ich glaube es nämlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden noch auf fremde Hilfe angewiesen sein. Weil realistisch gesehen haben wir gegen Dortmund keine Chance. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Dortmund irgendwie ein bisschen nachlässt. Aber ich glaube, Tuchel behält den Wettkampfmodus. Und wenn wir realistisch sind, hat der Eintracht gegen Dortmund keine Chance.
Aber Realismus ist doch jetzt ehrlich gesagt gar keine Zeit mehr. Natürlich.
Ich weiß es doch, aber ich war gestern, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja die Stimmung, die ist ja bei uns auch, wir waren ja voller Euphorie. Ja. Und wir haben ja gedacht, geil. Und wir waren ja auch zusammen in Darmstadt, wir beide. Und es war gegen Mainz sind wir auch ausgerastet im Block. Und ich hatte die ganze Zeit da habe ich gedacht, ach, wir haben nichts zu verlieren, probieren wir es halt. Jetzt ist das Problem, ich habe jetzt wieder Angst. Ich habe jetzt wieder Angst, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt wieder diese Angst zu sagen, jetzt haben wir wieder was zu verlieren. Weil wie du es gesagt hast, jetzt haben wir den Relegationsplatz erreicht und wir haben mehr Punkte, als ich mir vor 3-4 Wochen hätte erträumen lassen. Und ich habe mir eigentlich immer nur gewünscht, nach Leverkusen habe ich mir nur gewünscht zu sagen, ich will nur am letzten Spieltag die Möglichkeit haben zu gewinnen. Also die Möglichkeit haben, einen Relegationsplatz zu erreichen. Das war das Einzige, was ich wollte. Einen Punkt auf Bremen aufholen. Das können wir immer noch schaffen. Nur, wenn ich dann, umso mehr ich nachdenke, umso mehr Zeit ich habe nachzudenken, habe ich echt Angst vor Dortmund, ehrlich gesagt. Und ich würde es gern loswerden. Ich kann es aber nicht, weil ich glaube, aber
die Angst
zum Beispiel,
ist doch auch, die Angst ist doch auch voll berechtigt. Also ich meine, Dortmund ist nicht Mainz, Dortmund ist nicht Darmstadt. Ja. Das ist eine komplett andere Liga und die sind uns überlegen in jeglicher Beziehung, und gegen Dortmund gewinnst du nicht mit Kampf, sondern da musst du auch ein bisschen bisschen spielerische Klasse an den Tag. Und das wird verdammt schwer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da einen Punkt holen. Was mich nach wie vor ein bisschen ein positiver stimmt, ist genau, dass wir mittlerweile ein besseres Torverhältnis haben als Stuttgart, danke Bremen. Und dass wir immer noch an Bremen dran sind und da ein richtiges Endspiel haben.
Ja. Also ein Endspiel werden wir wahrscheinlich auf alle Fälle haben.
Genau.
Wir können ja jetzt schon zu Dortmund kommen oder wollen wir noch mal kurz Darmstadt abhandeln? Was meint ihr?
Ja, ihr könnt aber ein bisschen erzählen, wie es in Darmstadt genau so war. Also auch so von der ganzen Fansituation und so. Das war ja im Endeffekt fast mehr Aufregung als das Spiel an sich.
Ja, ich denke, man muss schon ganz klar sagen, also wir haben viele sehr freundliche Darmstädter erlebt, aber es gab auch da Leute, die durchaus aggressiv waren, auch wenn sich selbst Eintracht-Fans, die halt da im Stadion waren, wirklich versucht haben, zurückzuhalten. Aber du merkst halt, und ganz ehrlich, das muss man ja sagen, wenn bei uns im Block das so ist, dass dann Leute jubeln, so, keine Ahnung, wenn die dann irgendwie, keine Ahnung, Mainzer im Block von der Eintracht sind, dann ist das natürlich immer schwierig. So war es dort auch, nur es kann eine Grenzerfahrung sein, zu erleben, dass Leute offen feindselig dir gegenüber sind.
Ja, ich kann leider nur bis zur Halbzeit berichten. Danach setzt meine Erinnerung ein wenig aus.
Nein, also, um das mal chronologisch zu sagen, wir sind hingefahren und es lief alles wunderbar. Also es war beim Ordner angefangen, genau. Die Polizei war sehr freundlich.
Die war echt auch freundlich.
Wir haben uns mit vielen Darmstädtern, so normalen Darmstädtern unterhalten, würde ich mal sagen, die richtig freundlich waren, wo alles überhaupt kein Problem war.
Vom Spiel war echt cool, Grüße an den Sven Elke auch. Also es hat mich echt gefreut. Dem seine Gruppe da, die war ja tatsächlich, also wir haben auch ein großes Foto mit allen gemacht. Das war super. Das war auch das, was ich mir eigentlich gedacht hätte, dass es so sein wird.
Genau. Aber ja, gut. Genau, genau so war es. Also das war eine sehr, sehr freundliche Truppe. Du merkst halt, wie das 95% aller Fans sind, würde ich sagen. Alle cool drauf, alle relaxed, haben Bierchen in der Hand gehabt, wir haben es gut unterhalten, perfekt. Auch in der Südkurve war das zeitweise eigentlich auch richtig gut, gar kein Problem. Gerade natürlich, als Darmstadt geführt hat, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, versucht, das alles normal zu sehen. Problematischer wurde es beim 1-1, als es den einen oder anderen, ja, ich will nicht sagen Jubelsturm, aber es gab schon so ein paar Rufe so, yeah, Eintracht, jawohl. Da gab es einfach Leute, die sich da nicht zurückhalten konnten. Und da ist die Situation schon ein bisschen eskaliert, muss man sagen. Denn gar nicht von den Leuten, die jetzt drumherum waren, sondern Leute, die drumherum waren, haben das an andere weitergegeben. Und dann kamen so, ich glaube, 4, 5 Vermummte, die du dann auch gar nicht, deren Gesicht du dann gar nicht gesehen hast. Also schwarz gekleidet, die haben vielen Leuten dann auch deutlich gemacht. Also entweder sie verlassen jetzt das Stadion und kriegen die Fresse eingehauen. Also das war dann nicht mehr so cool. Und da hast du dann gemerkt, okay, ist eine brenzliche Situation. Und die betreffenden Personen haben sich da noch ein bisschen zurückgezogen. Aber man muss auch sagen, das fand ich sehr positiv, dass die Security positiv hat eingewirkt, hat versucht, die Situation zu beruhigen. Und insofern ist dann auch alles ruhig geblieben. Also es kam zu keinen Handgreiflichkeiten. Aber du merkst, auch da gibt es einfach unterschiedliche Fanschichten, die nicht auf Friede, Freude, Eierkuchen ausgelegt sind.
Wobei das natürlich auch eine krasse Situation ist, ne? Also, keine Ahnung, wenn gegnerische Fans im Block sind, dann geht das auch in der Regel nicht freundlich aus. Aber das ist, glaube ich, einfach auch, also es hat kein gegnerischer Fan irgendwas in der Heimkurve von irgendwem zu suchen.
Habe ich auch gesagt, ja. Mhm.
Also da muss man einfach, wenn man das Risiko eingeht, sorry, ich bin niemand, der irgendwie gewaltverherrlichend daherredet, aber dann muss man einfach davon ausgehen, dass man auf die Fresse bekommt.
Auf die Fresse würde ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ja, bei Darmstadt ist es halt problematisch, nee, aber ich finde bei Darmstadt ist es problematisch, da konntest du nicht genau sagen, wo jetzt der Fanblock ist. Also wir haben uns ja nicht zu den Darmstädter Ultras gestellt. Wir standen ja da am Anfang mit Leuten, mit denen haben wir uns die ganze Zeit totgelacht. Da. Habe ich sogar die ganze Zeit Bier geholt, ja, weil wir uns über irgendwelche Frankfurter Rapper lustig gemacht haben. Und ja, wie der Marvin es gesagt hat, die kamen ja auch nicht von, wir waren ja nicht da. Das ist so, also ich weiß es nicht ganz genau. Die Situation ist natürlich auch blöd, weil es unübersichtlich war. Also du wusstest ja gar nicht, wir wussten ja auch nicht, wie wir uns verhalten sollen. Als die Eintracht auf den Platz gekommen ist, standen wir auch in unserer kleinen Gruppe und dann haben gesagt, auf Jungs, dann haben die Leute schon schräg geguckt, aber die haben nichts gemacht. Und da hast du halt aber gedacht, gut, dann ist es hier, dann stehen wir hier richtig, weil die Leute auch nett waren. Und ich glaube trotzdem, dass das eine Minderheit ist, die dann gewalttätig ist. Und wenn die extra da hingelaufen kommen, vermummt. Ja gut, dann, wie der Marvin es gesagt hat, vielleicht muss man damit rechnen, ist trotzdem nicht so super. Und Aber ich glaube, das ist halt auch der Situation geschuldet, weil dieses Stadion halt auch, sorry, das Stadion ist halt auch scheiße. Das ist vielleicht ein romantisches Stadion, aber für solche Sachen ist es nicht gut, weil es komplett unübersichtlich ist. Du kannst da hinlaufen, wo du möchtest. Und ja, das ist dann, war halt vielleicht deswegen so. Und wir hätten ja auch lieber neutrale Karten gehabt. Also, weißt du, aber gibt's halt nicht da.
Wo ja. Ja, vor allen Dingen, es ist halt auch eine besondere Situation, ne? Also das jetzt mit einem normalen Spieltag zu vergleichen, wo es halt auch andere Karten geben würde,
genau,
ist halt einfach auch
das machst du ja
ein bisschen
nicht extra.
Fehlerplatz.
Also
ne?
Du machst es also, ja, weil die Union-Fans zum Beispiel, die haben damals, glaube ich, mehr mit Solidarität reagiert. Die haben ja dann sogar die Antrittsfans angefeuert in den Gästeblock-Stürmen, um den zu öffnen und so. Und haben teilweise die Karten ja auch besorgt. Das ist ja dann eine andere Situation. Und für die Darmstädter ist es ja auch komisch, weil die wussten ja dann auch nicht, wie die Situation ist. Die hätten ja auch damit rechnen müssen, oh Gott, jetzt stehen hier unter uns irgendwelche, wir hätten ja auch Assis sein können.
Also, genau. Also, hätte ja auch so, genauso
sein können. Das wissen die ja auch nicht. Also,
genau.
Da stehen die ganz normalen und denken, oh Gott, jetzt kommt Frankfurt, die wissen ja auch nicht, wie wir drauf sind. Und genau. Das ist halt, aber im Endeffekt ist es einfach blöd geregelt vom DFB, weil, es ist auch nicht ganz klar, und ich habe heute mit dem Gonzo ein bisschen hin und her geschrieben schon, es ist für mich immer noch nicht ganz klar. Ich glaube, wie seht ihr das denn? War das ein Unterschied zu der Strafe vom Unionsspiel, wo es nur hieß, der Auswärtsblock ist gesperrt und dieses Mal waren quasi komplett Eintracht-Fans ausgeschlossen? Das müsste ja theoretisch gesehen, ich bin jetzt kompletter Laie, Marvin hat ja auch schon gesagt, dass er mittlerweile weit weg von dem Juristenkram ist, aber das müsste ja theoretisch ein Unterschied sein. Und das ist vielleicht eine interessante Frage, weil jetzt geht's ja auch irgendwie darum, dass die beiden Mannschaften doch bestraft werden sollen und so weiter. Und wer jetzt bestraft wird, weil ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen der Auswärtsblock wird gesperrt und Fanverbot, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, ich weiß halt auch nicht, ob das der Situation geschuldet ist, die du eben beschrieben hast, dass du in Darmstadt außer dem Gästeblock nichts trennen kannst. Also in Darmstadt kannst du ja eigentlich nur so eine Regelung treffen wie komplettes Fanverbot oder du lässt sie eben rein. Aber du hast ja ansonsten, es gibt ja sonst keine Trennung mehr. Du hast eine Karte und du läufst einfach einmal komplett drumherum.
Die Situation ist ja grundsätzlich eskaliert. Also ich meine, was ich jetzt beschrieben habe, war ja bei uns noch relativ formal.
Ich wollte es gerade sagen, bei uns war es ja harmlos. Ja.
Genau, Basti hat ja eben gerade schon richtig gesagt, denn die Sache war die, 80-90% der Leute, die um uns herum gestanden haben, waren extrem auch normal, entweder bis gar nicht beteiligt oder freundlich. Aber da gab es, wie gesagt, ein bis zwei Leute, die dann halt ich will mal sagen, den schwarzen Block dann gerufen haben. Ja, diese 4-5 Leute, die dann aufgemuckt haben. Aber ansonsten war das alles human. Wir sind ja danach auch noch, sind wir ein bisschen weiter nach hinten gegangen und haben uns nur mit einem gut unterhalten. Und der hat übrigens auch gemosert, dass mittlerweile das Stadion so voll ist. Denn wir waren ja fast bis zum Schluss da und ab der 82. Minute gingen ja die Leute schon. Und das hat ihn tierisch aufgeregt. Da hat er gesagt, diese Erfolgsfans, die waren früher nicht da, als wir in der dritten Liga waren. Da ist hier jeder bis zum Schluss geblieben. Also eine andere Sichtweise der Fan-Thematik der Darmstädter. Auch eine durchaus diskutable Situation. Wir kennen es ja auch mit unseren Häppchenfressern, die auch manchmal zur 82. Minute abhauen. Genau. So, aber nochmal zu dem Thema zurückzukommen. Bei uns war es noch einigermaßen human. Aber das Problem, was es ja auch gab, unabhängig davon, dass es in der Nordkurve richtig hin und her ging, selbst auf der Haupttribüne ist es ja eskaliert. Das heißt, selbst dort, wo Heribert Bruchhagen und Co. waren.
Ja, wobei das in Darmstadt ja auch eine andere Situation ist, ne? Also in Darmstadt hast du ja die Ultras auf der Tribüne sitzen. Du hast ja genau. die Häppchenfresser von Darmstadt sitzen in der Mitte und links und rechts sitzen die Ultras. Also, das ist ja da ein bisschen anders, ne? Da haben ja die Ultras Sitzplätze.
Also, ja. Ja, genau.
Zumindest Tribünenplätze. Das heißt, das ist, also da finde ich sowieso eine extrem komische Situation. Ich war ja früher mal bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der die Lilien sponsert und da auch ab und zu mal bei den Häppchenfressen unterwegs, um das Wort mal ein bisschen weiter zu benutzen.
Dir, ne?
Ja.
Und da nicht, fand haben wir die nicht Snacker genannt in einem?
Ja, stimmt, Fresser ist jetzt schon wieder ein bisschen aggressiv, ne? Häppchen-Snacker.
Häppchen-Snacker,
ja. Gehen wir zu Snackern zurück.
Ja. Snacker. Ja.
Und da finde ich die Aufteilung halt schon extrem gewöhnungsbedürftig.
Genau, das ist echt ein Problem. Aber du hast ja dann gemerkt, Hellmann hat auch richtig Stress bekommen mit einigen Darmstadt-Fans. Und da sind ja auch Becher geflogen. Also du siehst, wie der Basti das eben beschrieben hat, diese Trennung, die gibt's ja de facto auch gar nicht. Und jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt die Eintracht bestrafen wollen. Es gibt für mich eigentlich keine rechtliche Handhabe, zu sagen, ich bestrafe
die Eintracht. Wenn, dann müssen die Darmstadt bestrafen eigentlich, weil die die Eintracht-Fans reingelassen haben.
Genau, also weil die entweder nicht genau kontrolliert haben, oder ich bestrafe einfach die Einzelpersonen, die dann Randale gemacht haben und mit zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen, ja. Aber ich kann eigentlich die Eintracht als Verein in dem Maße nicht bestrafen. Ich könnte die Eintracht nur dadurch bestrafen oder deswegen bestrafen, weil die Eintracht-Spieler zu diesem Block dann gegangen sind und da gewunken haben. Das wäre für mich das Einzige, wo ich sagen könnte, okay, hier gibt's einen Raum.
Gibt's vielleicht, fand ich trotzdem nicht so schlimm.
Man muss auch nicht alles hochhängen.
Man muss ganz ehrlich. Guck mal, was für Horrorszenarien hier an den Himmel gemalt wurden die ganze Zeit. Dafür ging es eigentlich noch. Und diese 450 Festnahmen sind, glaube ich, auch übertrieben, weil da hier jede Kleinigkeit irgendwie damit zugezählt wurde. Also es gab keine Jagdszenen in dem Sinne, wo du sagst, ach du liebe Zeit, die ganze Nummer ist jetzt komplett eskaliert und das Derby der Schande. Gab es meiner Meinung nach nicht. Ich will gar nicht verharmlosen, was da alles passiert ist. Trotzdem fand ich es nicht so krass, wie es am Anfang angekündigt war.
Tja. Also die rechtliche Bewertung des Ganzen ist durchaus schwierig, würde ich mal meinen. Als wir hier runtergelaufen sind, wir sind jetzt, also zumindest der Basti war da nicht mehr dabei, aber ich bin zumindest runter zum Bahnhof gelaufen und da ist mir schon aufgefallen.
Ich wollte gerade sagen, weiß irgendjemand, wo sich Basti zu der Zeit aufgehalten hat?
Basti, du bist mit deinem Kumpel mit der Bahn gefahren.
Die Polizei möge uns bitte Hinweise geben.
Also ich war auf jeden Fall noch mit meinem Kumpel, mit dem Hemmschreit oder was?
Genau, du warst
mit dem Blatt. Okay, gut.
Und wir sind halt runtergelaufen und da ist uns halt schon aufgefallen, dass es immens viele Polizeisperren gab, dass viele Leute auch festgehalten wurden. Aber, und was mir ganz klar aufgefallen ist, das Gros der Leute, die da irgendwie von Eintracht-Seite unterwegs waren, waren halt auch, wie soll ich sagen, aktionsfreudige Kiddies.
Aktionsfreudig ist geil. Ja. Ich muss also, echt mal Kurs bei dir machen für Wörter. So.
Weil das ist echt krass gewesen. Das muss man wirklich mal so ganz klar sagen. Das Gros der Fans war nicht älter als 20. Die in der Stadt waren und gar keine Tickets hatten. Ja,
ja klar.
Ja. Aber gut. Ich denke, körperverletzungstechnisch war das alles überhaupt kein Problem. Was ich mitbekommen habe, was ein bisschen ein Problem war und eigentlich auch nicht zu rechtfertigen ist, ganz klar, sind Verwüstungen von einem Pub von Eintracht-Fans. Die haben alles kurz und klein geschlagen, nachdem es irgendwie kurze Kontroverse gab. Ich denke, sowas ist halt einfach Bullshit, sowas muss kein Mensch machen. Bin aber auch froh, dass es zu keinen größeren Körperverletzungen kam. Dazu. Ja, ansonsten können wir dazu zu dem Spiel, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Ich denke, sportlich haben wir das einigermaßen abgehakt, außer könnt ihr mir erklären, warum Darmstadt in der zweiten Halbzeit so viel schlechter geworden ist?
Also das ist, glaube ich, generell ein Problem von Darmstadt. Ich habe in Statistik gesehen, dass Darmstadt die meisten Tore einfach auch in der ersten Halbzeit schießt. Das heißt, also ich glaube, dass Darmstadt generell in der zweiten Halbzeit immer ein bisschen abfällt, aber ich glaube, die sind halt auch einfach viel, viel mehr unter Druck gesetzt worden von der Eintracht. Wir sind halt in die Zweikämpfe gegangen. Die haben ja in der ersten Halbzeit, mussten die ja gar keinen Zweikampf richtig führen. Also da haben wir denen ja fast freiwillig den Ball überlassen und gesagt, ach nee, nimm du. Und das war einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Und ich glaube, dass wir da auch den Überraschungsmoment noch ein bisschen auf unserer Seite hat und tatsächlich Darmstadt nicht damit gerechnet hat, dass die Eintracht so mit so einer Veränderung aus der Kabine kommt und auf einmal ja sich dann auch nicht mehr umstellen konnte, da nochmal einen Ticken zuzulegen.
Ähnlich wie Mainz, meiner Meinung nach. Ähnlich wie Mainz, und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass Mainz in Stuttgart nichts holt. Ich glaube, die gehen mit ihrer Spielweise tatsächlich auch auf dem Zahnfleisch, ehrlich gesagt. Die sind froh, wenn die Saison vorbei ist, weil du kannst nicht immer dich voll konzentrieren, immer am Limit spielen. Und ich glaube, was auch gut für uns war, dass Sandro Wagner ein Totalausfall war. Weil er ein Spieler ist, dem tut plötzlicher Ruhm, glaube ich, nicht gut. Weil er ist ein merkwürdiger Typ, das habe ich schon oft gesagt. Und es hat mich jetzt bestätigt, sobald er einmal im Sportstudio war, läuft er, glaube ich, zwei Meter weniger. So schätze ich ihn tatsächlich ein. Und ich glaube, dass er dieser Darmstädter Mannschaft gar nicht so gut tut, wie sie denken. Weil diese Arbeiter haben dann plötzlich so einen vorne drin, der Der in dem fehlen dann vielleicht die gewissen Meter. Der hat in dieser, der hat ja grandios schlecht gespielt. Ich habe mir das alles nochmal zu Hause angeschaut, um auch hier drüber reden zu können. Und auf jeden Fall.
Du hast dich gut vorbereitet, sehe ich. Sehr gut.
Ja, nee, auf jeden Fall muss ich sagen, ich war schockiert, wie er gespielt hat. Aber für uns ist ja gut. Und ich glaube einfach, ich habe ja darauf gehofft die ganze Zeit. Aber es ist ziemlich spät jetzt passiert. Aber vielleicht passiert es jetzt, dass die das nicht durchhalten. Und das wird sich jetzt zeigen, weil die haben auch ein ekliges Restprogramm mit der Hertha und Gladbach, weil die ja noch um die Champions League kämpfen. Gut, dazu müsste die Eintracht aber trotzdem 3 Punkte, um die zu überholen. Na,
aber ja. Es ist natürlich eine verdammt interessante Situation, weil du jetzt eine Mannschaft komplett reingerissen hast, brutalst in den Abstiegskampf gezogen hast, die davor eigentlich schon mit einem, ich würde mal sagen, mit einem Fuß in der ersten Liga war, die den Klassenerhalt genau. Schon fast sicher hatte.
Also das liest du halt auch so in diesen ganzen, bei den ganzen Fans, ne? Dass die sich eigentlich auch schon halbwegs in Sicherheit gewogen haben und jetzt auf einmal auch wieder die ganzen Parolen auspacken, wie war doch klar, dass wir bis zum letzten Tag um den Klassenerhalt kämpfen müssen und dass man vorher überhaupt dran geglaubt hat, dass wir schon durch sind. Und aber ich glaube, der Gedanke war auf jeden Fall schon da und die hängen jetzt auch nochmal ganz tief hinten mit drin. Ich glaube, dass sich das Blatt in den letzten 2 Spieltagen nochmal ein bisschen drehen wird. Das ist krass spannend, weil es immer noch so ist, dass es bis auf Platz, 12 oder alle noch treffen kann. Ich weiß nicht, rechnerisch ist Wolfsburg, glaube ich, jetzt nicht mehr einzuholen für die Eintracht, so wie es bis letzten oder vorletzten Spieltag noch war. Aber das ist schon krass.
Das ist richtig brutal. Aber das ist schon krass. Und ehrlich gesagt freue ich mich ein bisschen, dass wir jetzt eine Mannschaft mehr mit reingezogen haben, unabhängig davon, dass von mir aus Darmstadt ruhig die Klasse halten kann, wenn die Eintracht das auch macht. Aber für die Eintracht war es immens wichtig und es war einfach ein total emotionaler Sieg, muss ich sagen. Also ich hätte Mainz okay, aber dass wir dann gegen Darmstadt gewinnen, dass wir diese, sag ich mal, die Überraschungsmannschaft der Stunde im eigenen Stadion besiegen konnten, war immens wichtig. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt muss weitergehen, genau. Und jetzt kommen eigentlich, auch wenn es für uns vorher so wirkte, diese 2 Spiele, wo wir Angst vor hatten, weil wir in der Hinrunde beide verloren, aber jetzt kommen noch schwierigere Spiele.
Also das gerade jetzt Dortmund kommt, ist halt extrem beschissen. Ne? Wir haben eigentlich alles auf unserer Seite. Wir haben den Trend auf unserer Seite. Wir haben die letzten 2 Spiele gewonnen. Ja, wir haben 2 Derbys gewonnen. Wir haben eine mannschaftliche Geschlossenheit hinbekommen. Durch die 2 Derby-Siege sind auch die Fans wieder mitgezogen. Also alles spricht für uns. Außer, dass halt jetzt ein Dortmund kommt. Also wenn jetzt irgendwer anders kommen würde, außer Dortmund und Bayern, ist, glaube ich, für uns gerade alles machbar. Aber wenn wir aus Dortmund mit einem Punkt heimfahren, ey, da mal streichen.
Wir spielen zu Hause. Und das ist doch ein Vorteil. Ganz ehrlich, ich verstehe...
Weiß ich nicht. Doch, also das war für die Eintracht auch schon oft ein Nachteil.
Aber guck mal, ich verstehe... Die Sache mit Dortmund. Boah. Dortmund ist eine brutal gute Mannschaft. Dortmund ist eine Mannschaft, die eigentlich in einer anderen Welt schwebt, die eigentlich direkt in den Bayern ist und denen ja jetzt nicht mehr wirklich gefährlich werden kann, aber wenn alles richtig geht, vielleicht sogar schon, aber egal. Dortmund hat die Qualität, hat den bissigen Trainer. Wir wissen alle, dass Tuchel nicht gut auf die Eintracht zu sprechen ist. Und alles.
Das ist meine größte Angst.
Und alles versuchen wird, um seine Mannschaft zu motivieren. Aber ich erinnere an die letzten Jahre. Wir haben einer der absolut besten Spiele der Eintracht in den letzten 10 Jahren gegen Dortmund gesehen. 2013 war das 3:3, ein grandioses Spiel. Einer der absolut besten Fußballspiele. Ja? Und wir haben in der letzten Saison,
ja, wir haben auch gar nicht kurz vergessen, vor der Hinrunde mit Skip.
Ja. Wir haben letzte Saison 3:0 gegen Dortmund gewonnen in der zu Hause. Also wir haben diese Mannschaft eigentlich manchmal ganz gut bespielt und daran sollten wir anknüpfen.
Ja, ich würde gerne einstimmen, Marvin, aber ich kann es noch nicht. Es tut mir leid. Ich kann es noch nicht sehen, ehrlich gesagt, weil ich finde, Dortmund spielt momentan sogar besser als Bayern, also aktuell. Und die haben ich will gar nicht einen zu weiten Bogen spannen, aber vielleicht ist Sebastian Vettel dran schuld, wenn die Eintracht absteigt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt zusammenkriegt, aber Sebastian Vettel hat Tuchel doch damals mit diesem Becher im Sportstudio geärgert. Und Tuchel hasst die Eintracht, glaube ich, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo er die nochmal richtig motiviert, wo er will, dass sie im Wettkampfmodus bleibt. Weil man muss sie, wir haben uns ja auch bei denen bedanken müssen, weil ich hatte auch ein bisschen Angst, dass Dortmund abschenkt am Anfang. Da haben die aber es in Stuttgart konsequent rausgespielt und haben die 3-0 weggehauen. Das war für uns gut, wegen dem Torverhältnis von Stuttgart. Ja, und ja, eigentlich kann ich ja jetzt nicht von Dortmund verlangen, ja gut, gegen Stuttgart habe ich es gut gemacht, gell, jetzt könnt ihr gerne nachlassen. Ich glaube, das will sich Tuchel auch nicht sagen lassen. Und ich glaube, dass er die Spieler in den Modus fürs Pokalfinale halten will. Was ich ja schon mal in Vergleich gebracht habe mit WM, wenn du die ersten zwei Gruppenspiele gewinnst, dass Mannschaften, die dann das dritte abschenken, weil sie sich ausruhen, dann im Achtelfinale ausscheiden. Ich glaube, Tuchel will genau das vermeiden. Meine Hoffnung ist nur, dass er Angst hat, dass Kovac die Mannschaft zu aggressiv einstellt und der dann quasi Spieler wie Aubameyang und Reus und Mkhitaryan vielleicht draußen lässt. Weil das hat er zum Beispiel im Derby auf Schalke auch gemacht. Da hat er auch, ist er quasi, gut, bei Dortmund ist immer noch großes Niveau, aber mit der B11 das gemacht. Aber trotzdem, Marvin, es tut mir leid, ich kann das nicht sehen, dass die Eintracht da gewinnen kann. Ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass die Eintracht ein ähnliches 0-0 holen kann wie gegen Bayern und gleichzeitig Stuttgart und Bremen verlieren. Und wenn Bremen mit 2 oder 3 Toren Unterschied verliert sogar, dann wäre die Eintracht ja sogar vor dem letzten Spieltag auf dem sicher, also dann wäre die Eintracht ja mit, wenn die Unentschieden spielt und Bremen verliert ein bisschen höher, dann wäre die Eintracht ja mit einem Punkt, wäre die ja quasi direkt gerettet auf dem Platz. Und dann kannst du nämlich vielleicht nach Bremen fahren und vielleicht sogar da Unentschieden spielen und dann damit drin bleiben. Und das ist so, meine Hoffnungen sind jetzt ehrlich gesagt 2 Unentschieden und die anderen verlieren alles.
Okay. Also ich muss sagen, das ist für mich zu negativ. Ich verstehe das, es ist realistisch, ganz klar. Es könnte auch irgendwie reichen, aber wir müssen den Schwung einfach beibehalten. Wir müssen sehen, dass wir gegen Dortmund, das ist scheißegal, die letzten 4 Spiele in der Bundesliga sind immer anders, als man sich das denkt. Wer hätte denn gestern gesagt, dass Bremen 6-2 gegen Stuttgart gewinnt? Wer hätte das gestern gedacht? Niemand. Niemand hätte das gedacht. Und es wäre am 16. Spieltag auch mit Sicherheit nicht so gekommen wie als am 32. Und genau das ist diese Magie der Bundesliga. Genau das ist diese Magie der letzten 4 Spieltage. Und wenn Dortmund überdreht, wenn Tuchel die zu heiß macht, dann muss die Eintracht diese Chance nutzen. Und ich denke, sie glaubt mittlerweile an sich. Wenn selbst ein Aigner das Tor trifft, wenn selbst ein Hasebe irgendwie ein Tor macht, der Mensch, der hätte ich gar nicht gedacht, dass der hätte noch 10 Jahre bei uns spielen können. Und ich hätte nicht gedacht, dass er immer das Tor trifft. Insofern habe ich einfach dieses Gefühl, dass wir weiter positiv bleiben müssen und dass die Eintracht ihre Chance, die so gering sie sein mag, gegen die Borussia, die müssen sie nutzen. Und wenn sie sie nicht nutzen, aber 90 Minuten Gas geben, 90 Minuten alles probieren, dann ist es so. Dann können wir es nicht ändern, aber sie dürfen sich nicht vorwerfen lassen. Wenn die Eintracht nach einem heißen Kampf verliert gegen den BVB, müssen wir halt hoffen, dass der VfB gegen Mainz verloren hat. Und eigentlich müssen wir auch hoffen, dass die Hertha nicht ganz so blöd ist gegen Darmstadt. Und dann schauen wir mal. Weil ganz ehrlich, für mich ist Bremen fast raus jetzt.
Für mich gar nicht. Ich glaube, Bremen ist für meiner Meinung nach nach dem Sieg noch mehr gefährdet als vorher, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass so ein 6-2, genau was du gesagt hast, von wegen, du hast doch vorletzte Woche hast du doch gesagt, mit dem, dann haben die gegen Bayern gewonnen.
Genau.
Und dann gesagt, boah. Und dann stehen die plötzlich da. Und ich glaube, dass das dieses Ding ist, weil vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und ich glaube, vielleicht dreht sich dieses Ergebnis komplett in eine komische Richtung, dass das für Stuttgart gut ist und für Bremen schlecht. Weil ich glaube, Stuttgart weiß jetzt, ach du liebes bisschen, wir spielen jetzt gegen Mainz und jetzt, wir haben jetzt vielleicht zum richtigen Zeit den Schlag ins Gesicht gekriegt und konzentrieren uns jetzt gegen Mainz, die du auch schlagen kannst, so wie wir gezeigt haben. Und Bremen, ja, vielleicht werden die jetzt in Köln, ich will nicht sagen nachlässig, natürlich wissen die noch, aber die spielen jetzt auswärts in Köln und Köln, für die geht's, die können nur noch was gewinnen, die können zufällig tatsächlich noch in den Europapokal kommen, wenn sie viel Glück haben. Und vielleicht verliert dann, und dann steht Bremen dann da. Und dann ist es, glaube ich, jetzt, momentan würde ja jeder denken, oh je, die Eintracht muss nach Bremen. Ich glaube, nach dem nächsten Spieltag kann das trotzdem so aussehen, weil, wie du es gesagt hast, lass uns mal gegen Dortmund einen Punkt holen, Bremen verliert plötzlich. Dann sind wir, wenn Bremen 2-0 verliert oder 3-0, ich weiß gar nicht genau, wie die Situation gerade ist, ich glaube, 2-0 oder 3-0 müssen die verlieren in Köln, was trotzdem passieren könnte, ja, dann sind wir plötzlich vor Bremen. Und wenn Stuttgart auch nicht gewonnen hat, dann sind wir diejenigen, die plötzlich 15. sind. Und dann ist es wieder was anderes. Wenn wir jetzt nach Bremen fahren würden, würde ich sagen, oh je, jetzt haben die dann wieder. Aber warte mal ab, wie die Situation Vielleicht kommt die Eintracht dann nach Bremen und sagt, so, uns reicht hier ein Unentschieden, was wollt ihr jetzt von uns? Also so, und wenn wir gewinnen, dann reißen wir sogar noch Darmstadt vielleicht eine Relegation, je nachdem, was Stuttgart macht. Es kann so viel passieren und ich befürchte das, und das ist für meine Nerven echt nicht so gut, aber ich befürchte, es wird so ein Günther-Koch-Spieltag, der sich von allen verschiedenen Abgründen meldet und du eine krasse Konferenz kriegst. Und
auf jeden Fall.
Das befürchte ich. Und da kann halt echt alles passieren. Augsburg, auch noch nicht gerettet. Nee. Hoffenheim, auch nicht. Das sind... Ja, Marvin, du hast es gesagt und Gott sei Dank haben wir heute ein bisschen Kontakt jetzt durch den Podcast hier gehabt, weil jetzt kann ich dir plötzlich auch wieder so zu 10% vorstellen, dass die Eintracht kann auch gegen Dortmund gewinnen, meine Güte. Es gibt auch Suff, es gibt auch plötzlich dumm. Ein dummer Pass, hier Bürki Notbremse, rote Karte, kann ja sein. Suff fällt Castaños, Dortmund mit 10 Mann, die überdrehen wegen Tuchel, Eintracht führt plötzlich 2-0. Kann alles passieren. Hoffe ich, kann's, ich sehe es auch nicht so krass wie jetzt in den letzten Wochen, aber trotzdem glaube ich zum Beispiel, dass Bremen, ich bin zwar beeindruckt davon, aber man muss auch überlegen, gegen was für eine unfassbar schlechte Abwehr das geschehen ist.
Genau.
Und dass die Eintracht mit Sicherheit unter Kovac viel, viel gefestigter ist, dass Bremen es nicht leicht haben wird. Und wir werden anders als Stuttgart mit Sicherheit mit, weiß ich nicht, 5.000 bis 8.000 Fenster auftauchen. Das wird ein anderes Spiel. Also die Bremen, wir werden für Bremen ein ganz anderes Spiel, weil eigentlich Bremen ist auch nicht so gut, wenn die das Spiel machen müssen. Und die sind mit Sicherheit nicht so gut in der Lage. Ich glaube, wenn die gegen eine stabilere Abwehr spielen, wie wir das haben, tun die sich, glaube ich, schwerer als gegen Stuttgart. Und dann ist am letzten Spieltag immer noch alles drin. Und ich bin gespannt, wie die Situation überhaupt sein wird. Also es ist ganz, ganz schwierig, Prognosen abzugeben, sorry.
Guck mal, Bremen hat ja auch unglaublich viele Gegentore schon kassiert. Die, genau. Ich weiß nicht, wie viele, aber das sind, glaube ich, über 60 schon, ja?
Fast.
Und überleg dir das mal. Und die Eintracht hat weniger kassiert. Die Abwehr der Frankfurter steht mittlerweile wesentlich besser als noch vor einigen Spielen. Insofern, das wird ein anderes Spiel. Das wird auch auf jeden Fall eine andere Dynamik annehmen. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Dortmund-Spiel. Was denkst du, wie heiß die Fans der Eintracht sind, nachdem sie jetzt so einen von Latz geknallt bekommen haben, weil sie eigentlich nicht nach Darmstadt durften? Da staut sich jetzt auch noch einiges auf. Und was denkst du, wie heiß die Spieler, die Fans sind, jetzt ins Stadion zu gehen, bei einer Situation, wo noch alles geht? Vor 3-4 Wochen hätte keiner gedacht, keiner, nach dem Leverkusen-Spiel hatten wir selbst gedacht, die Sache ist hier irgendwo gegessen. Aber jetzt, 2-3 Wochen später, finden wir uns in einer Situation, die aussichtsreich ist, wo plötzlich wieder alles geht. Und ich glaube, dass Kovac mit seiner Mannschaft den Weg gefunden hat, hier wirklich noch das Wunder zu erreichen. Ich glaube da dran. Und wenn die Fans mitglauben und wenn wir Rambazamba am Samstag machen, dann läuft der DAX. Das ist immer noch die Hoffnung. Das ist blind natürlich, das mag sein. Ist vielleicht ein bisschen naiv. Aber wenn du dir die Naivität im Fußball nicht bewahrst, kannst du es gleich sein lassen.
Da hast du
vor allen Dingen geilstes Fußballwetter. Ne? 24 Grad, Sonnenschein vorausgesagt. Das kann ein richtig geiler Tag werden.
Auf jeden Fall.
Kannst,
mega geil.
Kannst wirklich. Und Dortmund hat vielleicht, ich bin jetzt, Marvin, vielen Dank, du, ich bin jetzt auch wieder so, ich kann jetzt wieder positiv sagen, vielleicht sind diese Hummelsnummer, vielleicht, wer weiß, was sich diese Woche noch alles rausschätzt, vielleicht, ja, vielleicht rutscht auch ein Ball durch, also, oder vielleicht kann Seferovic den auch ein bisschen anmachen, na, was ist los mit dir, du Depp? Was ist los, was willst du mit, guck dir mal deine hässliche Freundin an, die ist hohl wie ein Teller Waschzopf, was willst du, auf, komm her. Und dann geh doch zu München und sonst irgendwas und denkst du, du kannst dich neben Mario Götze auf die Bank setzen, irgend sowas. Und ja, Dortmund ist auch so eine Mannschaft vielleicht, die manchmal grobe Abwehrschnitzer drin hat auch. Und die, wie du es gesagt hast, vielleicht haben die auch in den Spielen jetzt gegen Wolfsburg und Stuttgart nicht so eine krasse Gegenwehr gehabt, dass wenn du die ärgerst, und wie du es gesagt hast, mal mit dem Publikum zusammen, die Eintracht ist ja auch, das Publikum ist ja auch, was ich immer manchmal gegen, bei so einem Spiel immer wichtig finde, ist, wenn der Gegner am Ball ist, dass der komplett durchgepfiffen wird. Weil du dann dem Gegner auch das Gefühl gibst, wir schauen auf jeden Furz, den du lässt. Und wenn du nur einmal der Ball verspringt, ganz kurz, fangen wir an hier zu schreien und zu jubeln. Oder wenn der Torwart den Ball in Seiten ausschießt. Diese Kleinigkeiten. Ich glaube, dass du dann trotzdem so ein 5%, 10% Spirit mit in das Spiel als Fan bringen kannst. Und vielleicht kann das sein, was die Alex gesagt hat, kommt natürlich auch noch oben drauf. Schönes Wetter. Also Marvin, Dankeschön, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Ich weiche jetzt von meinem maximalen 0-0, was ich mir erhofft habe, ab und erlaube mir sogar zu hoffen, dass die Eintracht 1-0 nach einem komischen Eckball gewinnt.
Hier, aber
Marco Russ, mein Freund, bitte.
Ja, aber was du angesprochen hast, ganz ehrlich, die Sache mit Hummels, die könntest du ja noch viel größer spinnen. Aber genau das ist der Punkt, wenn du so jemanden...
Ganz kurz Nachtrag, ja? Marvin, ich will dich nicht unterbrechen. Ja. Ganz kurzer Nachtrag zu meinen Ausführungen eben. Seferovic hat diese 10. gelbe Karte gesehen. Ja. Hier habe ich mir gerade auf Twitter, hat mir gerade einer zugespielt, der Yannick SG. Also muss Ben Hatira wohl die Rolle übernehmen. Sorry.
Ja, Ben Hatira. Kurzer
Nachtrag. Genau. Der kann es wahrscheinlich sogar noch besser.
Ja, natürlich. Und ganz ehrlich, der wird dem Hummels dann irgendwie sagen, hier, weißt du was, ich hab mir deine Freundin, schaue ich mir immer bei YouTube an. Da muss ich aber den Hummels ausstellen. Und dann wird er vielleicht ein bisschen wütend.
Kann ausstellen. Ben Hatira kann auch zu dem sagen, ja, ich kenne genug Leute, die waren auch mal mit Edge dann.
Ich wusste jetzt genau, was du sagen wolltest.
Aber ich lerne jetzt.
Aber genau solche Kleinigkeiten kann passieren.
Ich werde zum Benatierer.
Seid ihr alle im Stadion?
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin das Wochenende tatsächlich sogar in Köln im Stadion, um Köln gegen Bremen zu unterstützen.
Das ist so krude.
Krude, gell?
Ja, das fällt mir gerade schwer, aber gut.
Ja, war leid, ist länger geplant gewesen und ja, aber da leiste ich ja meinen Beitrag, weil Bremen verliert ist ja mindestens genauso wichtig. Also,
ja, das wäre auf jeden Fall gut.
Ja, denke ich auch. Also, ich
leiste meinen Beitrag auch gerne vorher am Hexenhäuschen, Marvin.
Ah, sehr gut. Das machen wir auf alle Fälle. Lass uns das mal festhalten. Ne? Was denkt ihr denn noch? Also ich meine, wollen wir schon tippen?
Können wir machen, oder? Also ich guck mal gerade, ob ich noch was zu dem Spiel zu sagen habe. Mhm. Ja, außer zu dem Spiel, also zu dem Spieltag allgemein. Wir haben ja ganz kurz, was ich noch hier stehen habe, das Alter hat ja scheinbar im Training tatsächlich, was ich vorhin angesprochen habe, wie gegen Bayern das Spiel, die haben eine Fünferkette einstudiert, so wie ich es gehört habe. Zambrano wird wohl ausfallen, also spielt die Eintracht mit Oczipka und Jakpa wieder auf links, so wie in München. Also können wir zumindest erhoffen, dass die Eintracht nicht so hoch verliert, sag ich mal. Und ich habe den Hashtag Karneval für Frankfurt ins Leben gerufen, weil Mainz und Köln müssen uns am Wochenende auch helfen. Mehr habe ich als Ausblick nicht zu sagen.
Okay. Ja, also für mich ist es im Endeffekt so, dass die Abstiegsgefahr zumindest bis über Darmstadt noch reicht. Ich würde sagen, dass Augsburg da auch noch nicht komplett raus ist.
Ich auch nicht, Hoffenheim.
Ja, ich weiß nicht, Hoffenheim spielt halt unglaublich konstant mittlerweile. Ne? Also ich glaube, da geht nicht mehr viel.
Gucken wir mal.
Ja, auf jeden Fall. Aber das müssen wir sehen. Ich hab jetzt ein paar Mal durchgetippt. Den Tabellenrechner bemühe ich. Mit viel Glück kann es auch sein, dass du am letzten Spieltag nur unentschieden spielen musst, um ganz klar die Klasse zu zumindest den Relegationsplatz zu halten. Und wer
das
weiß.
Das wäre mir am liebsten.
Ja.
Das wäre mir am allerliebsten, dass die Eintracht am letzten Spieltag einen Unentschieden braucht.
Genau. Und vielleicht Bremen auch.
Für die Relegation unentschieden und wenn du gewinnst, bleibst du drin und wenn du unentschieden spielst, Relegation. Das wäre mir am allerliebsten.
Ja, genau. Also es gibt so viele verschiedene Konstellationen und nach dem nächsten Spieltag haben wir dann eine ganz andere Konstellation. Und
genau.
Ist das alles so schwierig momentan. Es ist so total krass, gell?
Es ist so brutal einfach, weil guck mal, nach Mainz Spiel, als wir uns nach Mainz Spiel vor dem Block gesehen haben, da wollten wir nicht mehr feiern gehen, weil so viel Spannung von uns abgefallen ist nach diesem späten Tor.
Ja.
Das Darmstadt-Spiel, als wir dann per WhatsApp erfahren haben, dass die Eintracht noch das Siegtor gemacht hat, ist so viel Spannung von uns abgefallen. Und jetzt fängt diese Spannung.
Gesehen. Ich weiß nicht, was du da bei WhatsApp.
Habe ich das gesehen? Hast du das auch gesehen?
Also ich habe es gesehen, aber wir sind relativ bald danach. Wir sind in der 85. Minute gegangen.
Ach, dann waren wir noch im Stadion.
Wir waren die ganze Zeit im Stadion. Du hast mich in der Halbzeit gefragt, warum wir nicht endlich gehen. Die Eintracht hat verloren.
Sehr gut, ne, aber das ist doch fantastisch. Nein, ist ja auch geil. Auf jeden Fall ist danach, wo dann klar, die Eintracht, boah, geil, wir haben gegen Darmstadt gewonnen, aber eigentlich hört es ja nie auf. Jetzt ist dieselbe Anspannung, die ist eigentlich noch größer, haben wir jetzt vom Dortmund-Spiel auch wieder.
Ja.
Und ah, wobei, das ist, also für mich ist das eine andere Form der Anspannung.
Nee, für mich
also ich meine, A, ist es nicht Mainz und nicht Darmstadt, das ist nochmal so ein zusätzliches Ding und ich erwarte von dem Dortmund-Spiel tatsächlich nichts.
Trotzdem
und bei Darmstadt und bei Mainz war es einfach so krass, oder da war es so klar, dass wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Wenn wir Dortmund einen Punkt holen, wäre das mega.
Trotzdem ist es so, selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir gewinnen gegen Dortmund, die Hölle friert zu mir, wir gewinnen gegen Dortmund und wir denken, oh geil, ich habe vor allen anderen haben auch gewonnen, dann ist diese Anspannung, die kurz abfällt, die ist trotzdem unnütz, weil dann kommt eine größere Anspannung, wenn du nach unten fährst. Es hört ja die nächsten zwei Wochen tatsächlich nicht mehr auf. Ja. Und wir waren nach Leverkusen, waren wir schon so, boah, also alles, was jetzt noch kommt, ist Zubrot. Wir haben ja hier geredet und haben wir gesagt, ja, hoffentlich erreichen wir noch, dass wir einen Punkt auf Bremen aufholen, um die Relegation zu erreichen. Das haben wir ja jetzt gut
also
geschafft.
Also für mich war nach Leverkusen alles durch.
Ja, eben. Und jetzt kommt, jetzt wird's hier von Woche zu Woche schlimmer. Du hast ein Erfolgserlebnis und musst wieder angespannt sein. Wir haben erst Dienstag. Und es ist hart. Und ich weiß nicht, wie es mir am Samstagmittag gehen wird. Und dann, ich habe echt Angst. Mikro
ist ein bisschen schlecht momentan.
Ich glaube auch. Hört sich auch nicht mehr.
Alex, kannst du mal kurz rein und rausgehen? Okay, aber was du, wie du sagst, also es ist jetzt eine dauerhafte Anspannung. Du kommst aus dieser Situation, aus diesem Hamsterrad, kommst du jetzt krass nicht mehr raus. Mein ganzes Gedankenkonstrukt beschäftigt sich eigentlich nur damit, wie die Eintracht im Optimalfall gar nicht absteigen kann, beziehungsweise genau, auf Platz 15 landet und wie es ist mit Platz 16. Weil ganz ehrlich, du hast ja vor Leverkusen, wärst du froh gewesen, Platz 16 zu erreichen.
Ja, eben.
Und jetzt
aber man wird
du,
ja gierig.
Geht ja 15. Natürlich.
Jetzt wird man gierig. Das ist doch. Ich habe genau dasselbe auch gesagt. So hättest du mir das vor 3 Wochen hättest du mir das gesagt. Ich sage, ja geil. Und jetzt hocken wir hier und denken, oh geil. Oh, wenn wir in Dortmund vielleicht gewinnen und dann Mainz gewinnt in Stuttgart und Bremen verliert in Köln. Ja, dann sind wir plötzlich die Könige der Sonne und fahren hier mit breiter Brust nach Bremen. Obwohl wir da dann wahrscheinlich immer noch in die Relegation rutschen können, wenn das eintritt, was ich eben gesagt habe. Wie du es gesagt hast, es gibt so viele Szenarien, die ja nämlich auch noch Augsburg und Darmstadt auch noch beinhalten, wo so viele Eventualitäten sind, wo auch der Champions-League-Kampf noch mit reinspielt. Weil die Hertha spielt gegen Darmstadt. Und diese ganzen Mannschaften müssen ja dann auch noch punkten. Und dann spielt, glaube ich, Darmstadt auch noch gegen Gladbach. Und da kommt es drauf an, dass Gladbach gegen Leverkusen vorher gemacht hat. Ob die am letzten Spieltag... Es gibt so viele Eventualitäten. Die machen mich fertig. Und eigentlich können wir eh nur abwarten. Und eigentlich, ja, was ich jetzt mitnehme aus unserem Gespräch hier, dass ich mir auch jetzt probiere einzubilden, dass der andere gegen Dortmund gewinnen kann.
Ja, guck mal, es ist so brutal. Darmstadt hat eigentlich ein massiv krasses Restprogramm. Die spielen gegen die Hertha und gegen Gladbach. Das sind beides Mannschaften, die die Champions League wollen. Und so die können sich noch gegenseitig die Punkte klauen. Das heißt, für Darmstadt geht es auch um alles. Und die spielen gegen so Mannschaften, für die es auch noch um was geht. Und Mainz ja auch. Deswegen, also da geht so viel. Und die Frage ist, ob Wolfsburg am letzten Spieltag zu Hause auch noch gegen den VfB das Spiel abschenken will. Weil versetzen wir uns mal die Situation der Wolfsburger. Da ist es doch auch so, die haben so eine scheiß Rückrunde bisher gespielt. Wenn die, ich weiß nicht, ob die das letzte Spiel auch noch verlieren dürfen. Die müssen sich doch jetzt schon damit gefasst machen, dass sie hier einen Vorwurf bekommen, dass sie eigentlich schon fast Spielverzerrung betreiben.
Ja, klar.
Ich glaube, da geht es vor allen Dingen auch noch um einen Trainerjob, ne? Da sind noch einige Jobs in Gefahr in Wolfsburg.
Auf jeden Fall.
Hoffen wir es.
Ja. Und also du siehst, da ist überall noch Feuer im Kessel. Da geht überall noch hin und her.
Fast jedes Spiel hat indirekt auch mit Eintracht zu tun.
Genau. Weil es so eng ist. Weil ja bis Hoffenheim, bis Augsburg, Ingolstadt wahrscheinlich nicht mehr, aber sonst alles passieren kann. Und das ist das Geile, aber auch das unglaublich Dramatische, was uns jeden Spieltag beschäftigen wird. Und wir müssen auf alle Ergebnisse gucken. Wenn wir am Samstag im Stadion sind, müssen wir uns auf alle Ergebnisse gefasst machen.
Ich kann es jetzt so nicht aushalten. Das macht, Fußball macht, ganz ehrlich, Fußball macht die meiste Zeit über auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Man lebt nur für diese Momente wie Siegtore gegen Darmstadt oder Mainz. Und die sind.
Aber genau deswegen eigentlich, Relegation ist eigentlich Kacke.
Boah, also, das kommt noch on top, da brauche ich aber tatsächlich irgendwelche Hilfsmittel. Fällt ich dir denn aus?
Dann hast du es endlich geschafft und hast dich auf so einen rettenden Ast gesetzt.
Ja.
Und das ist aber eigentlich nur ein Ästchen. Und du bist immer noch ganz weit vom Stamm entfernt.
Ja, und musst auch aufpassen, dass du nicht zu tief durchatmest.
Ja. Und was da unten hochkommt, ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft, ne? Also,
Nürnberg, weiß nicht. Ich habe jetzt keine Angst vor Nürnberg.
Okay.
Obwohl ich das auch schon mal gesagt habe, als der Marvin bei mir auf der Couch saß, haben wir auch schon mal gesagt, ach guck mal hier, Union Berlin für 2-0 gegen Nürnberg, die sind ja locker Relegationsgegner, jada, 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 statt 6-2 für Nürnberg.
Ja, stimmt.
Stimmt, besser als du bei mir warst. Habe ich mir auch gedacht, hätte ich lieber meinen Mund gehalten.
Ja. Also für mich ist es so, dass ich relativ optimistisch wäre, mit Niko Kovac in die Relegation zu gehen, was du nämlich dann auch noch auspacken könntest, spätestens zur Relegation, wäre dir, ich will jetzt nicht sagen Wunderwaffe, aber wer
das Alex Meyer. Ich komme mir jetzt nicht mit dem.
Doch, Alex Meyer habe ich auch. Ich habe auch gedacht, Alex Meyer gegen Dortmund auf die Bank zu setzen, ist wie so. Na, wir könnten. So,
ja, genau.
Wir könnten. Ich habe einen Baseballschläger dabei, falls ich den brauche. So. Also nicht mit dem Baseballschläger auf Leute losgehen, aber zu sagen, hier, Oder wie so eine Pistole, wie das in so einem schlechten Film ist. Hier machst du mal kurz den Pulli aus und sagst hier, also ganz locker bleiben hier, Freunde, gell? Also.
Es könnte auch nur der ausgestreckte Zeigefinger sein, aber. Genau. Also deswegen, ich denke, da hätten wir trotzdem ganz gute Karten, aber in die Relegation zu gehen, ist einfach trotzdem brutal. Wir haben eine relativ, ich weiß nicht, das ist schon eine Rivalität auch mit Nürnberg, das ist auch ein Traditionsverein, da wird es auch heiß hergehen. Ich weiß nicht, ob ich mir unbedingt Relegationsspiele geben müsste, aber im Zweifel würde ich es nehmen, bevor wir direkt absteigen.
Wenn du mir jetzt sagen würdest, Marvin, ich müsste es jetzt und ich würde jetzt die Relegation unterschreiben. Sofort.
Ja?
Ja.
Alex, du auch?
Das wäre mir lieber.
Ja.
So, bei Deal or No Deal, beim hässlichen Kino kannst du mich sagen, hier, Deal, nimm's.
Okay.
Na gut. Will ich machen.
Halten wir das mal so fest? Ich glaube, ich würde es auch mal. Okay. So, Dortmund, jetzt noch die Tipps.
Also ich tippe mal mit der totalen Eintracht-Brille auf und tippe auf ein 2-2.
Ich setze auch meine Eintracht-Brille auf und tippe 0-0.
Ja, super, was ihr für eine Eintracht-Brille habt. Das ist aber eine schlechte. Die habt ihr bei Viermal machen lassen, ne? Naja, gut. Wie auch immer. Ich würde sagen, 1-0 für die Eintracht. Da guckt er.
Boah.
Ja. Aber.
Also, ich bin von euch beiden. Also, dass Dortmund kein Tor schießt.
Ja. Ich denke immer an dieses Bayern-Spiel. Das ist so dieses. Genau. Wir bauen uns komplett da hinten ein. Das
wir haben ja so auch die, auswärts gut ausgesehen gegen die Bayern, das darf man auch nicht
genau, verpassen. Wir haben auch nur 1-0 verloren durch dieses blöde Tor von Ribéry mit diesem hier abgeprallter Ball, war Fallrückzieher. Also, dass Kovac das drauf hat, so eine Top-Mannschaft in Schach zu halten, traue ich ihm zu. Ich traue halt der Eintracht nicht zu, dann auch noch so viel Mut aufzubringen, um Nadelstiche zu setzen, aber da könnte genau das, was ihr mir vorhin dann quasi, wo ihr mich von überzeugt habt, diese Nadelstiche könnten vielleicht dadurch provoziert werden, dass das Wetter
und die Stimmung gut ist.
Oder der Hummels-Effekt. Ja. Das könnte auch sein.
Und auch die ein oder andere Standardsituation. Ich würde es immer noch nicht außen vor lassen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass darüber nochmal nachgedacht wird. Es ist viel Glück dabei, aber
auch ich bin optimistisch. Birken ist auch so ein alter Pannen-Olli-Reck-mäßig. Der hat auch manchmal Dinger drin, wo du denkst, oje, oje. Also vielleicht, also meine Hummels, ich setze meine Hoffnung in Hummels und Birki.
Ja, vor allen Dingen, also bei der Eintracht ist es ja jetzt auch so, dass jeder wieder sich der Verantwortung bewusst ist, Tore zu schießen oder Tore schießen zu müssen. Also es ist ja nicht mehr so, dass jeder irgendwie darauf wartet, dass Alex Meyer wieder fit wird oder Seferovic doch nochmal trifft.
Vielleicht ist aber genau das der Vorteil, dass Meyer dann, jetzt erwartet es keiner mehr und jetzt kommt er von der Bank, 80. Minute, 1-0 Meyer.
Also ich muss ja jetzt mal so einen Basti-Vergleich bringen, ne? Also Meier gegen Dortmund auf die Bank zu setzen, das ist doch wie wenn du ihn auspackst und jeder weiß, dass du ihn nicht hat kriegst. Das ist doch, also, keine FSK Ahnung, der ist doch jetzt einfach für Monate weg gewesen. Also selbst wenn du den, glaubt doch keiner, dass der Tore schießt. Also da kriegt ja keiner Angst vor.
Ja, aber gut, dann ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich in deinem Bild bleibe und das kommt nicht von mir. Aber das haben die Kölner, glaube ich, auch gedacht und dann wurden die mal richtig durchgefickt.
Bleiben wir FSK 18.
Also im Hinspiel, da war das doch dieselbe Situation, Meier. Also da hat er Meier auch ausgepackt und nicht nur einmal. Also das hast du mir jetzt in den Mund gelegt. Oh Gott,
René,
oh Gott.
Einmal nicht da. Und jetzt sollten wir bitte das Thema wechseln.
Ja.
That escalated quickly. Ja.
Gut, also wir haben eine wunderbare Überleitung zum Dummschwätzer der Woche gefunden.
Wollten wir nicht noch allgemeine Themen besprechen? Ihr mit Bobic oder was das war?
Ja. Ja, sind wir ja beim Dummschwätzer der Woche.
Genau hier, super. Das ist ja eine fließende Kategorie. Also vielleicht sind wir dran schuld, dass die Eintracht ihn verpflichtet.
Das heißt, ihr wertet die Meldung, Held kommt nicht, als Bobic kommt.
Nee, aber also, ich habe Angst, dass sich jetzt immer weiter eingrenzt und Bobic jetzt. Also eigentlich haben wir ja gesagt, es läuft auf Held versus Bobic hinaus. Aber plötzlich, Gott sei Dank, ist ja noch so ein dubioser Mr. X aufgetaucht.
Genau, aber das
der
Ding
ist meine
noch,
letzte
es
Hoffnung.
Es ist jetzt genau das passiert, Basti, was du, keine Ahnung, vor 2 oder 3 Wochen oder auch in Leverkusen gesagt hast. Die Eintracht, die gibt dir so lange behinderte Kandidaten, dass du dir jetzt schon denkst, scheiße, jetzt hat Held abgesagt, hoffentlich wird's nicht Bobic. Dass du dir eigentlich schon Gedanken machst, oh, eigentlich wäre ja Held ganz cool gewesen.
Ja, genau.
Oder
das cooler, macht der Eintracht das schon immer.
Ja.
Ja, genau.
Das war aber meine erste Reaktion, als ich heute gelesen habe, Held kommt nicht, da dachte ich mir, oh nein, komm bitte, Held, nicht Bobic.
Ja klar, aber wenigstens, aber die haben mich ja jetzt auch schon so weit, dass es mir völlig egal ist, wer Mr. X ist. Ich will nur, dass es Mr. X wird. Also es ist mir völlig egal, wer das ist.
Armin Fee! Hauptsache.
Ja, super Marvin. Okay, Marvin. Der Marvin hat mich jetzt, von der Blindside hat er mich jetzt umgecheckt. Nein.
Tut mir leid. Nein. Aber diese, die Sache, ich verstehe, was du meinst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht an Bobic. Also wenn die das machen, dann haben die wirklich, da ist Hopfen und Malz verloren, da ist noch mehr als das verloren, denn bei aller Widersinnigkeit, die da im Vorstand momentan herrscht, ich denke, wir werden in der Sommerpause ja noch ein ausführliches Dossier dazu haben, denke ich, dass die nicht ihr restliches Hirn irgendwie versoffen haben und wirklich Bobic schon, weil wenn sie so blöd sind, jemanden zu holen, der Stuttgart so runtergewirtschaftet hat, der eigentlich keinerlei Kompetenz bewiesen hat in den letzten Jahren, dann hat die Eintracht es auch nicht verdient, überhaupt in der Liga zu bleiben. Also kann ich mir beim besten Willen das nicht vorstellen. Und wer weiß, ob das mit dem das Held nicht mehr im Gespräch ist, beziehungsweise nie wirklich im Gespräch war, da weiß ich, dass es nicht richtig ist. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er durchaus im Gespräch war. Wie sich das jetzt gestaltet, werden wir sehen. Aber ich glaube, da kommt in den nächsten paar Tagen was raus, ein paar Wochen was raus und ich hoffe, es hat nichts mit Bobic zu tun.
Ich hoffe es auch und ich habe jetzt auch schon Namen wie Thomas Sobotzik auch gelesen, ehrlich gesagt. Und weißt du, an wen ich oft denken muss, Marvin, weil erinnerst du dich noch, was Mutzel doch mal ganz am Anfang ins Spiel gebracht. Und ich,
bin?
Nee, nicht Mutzel, wer war? Doch, Mutzel, oder?
Doch.
Nee, wen hat's? Doch, genau. Genau mal. Ach ja, so genau. Das ist, da wäre ich tatsächlich mit so einer Lösung zufriedener, weil Bobic, was Bobic für Kader hinterlässt, konnte man ja gestern eindrucksvoll sehen. Also das ja, da hat er mit Sicherheit auch noch seine Handschrift, hat man auch noch gesehen. Und was passiert, wenn Robin Dutt die verfeinert, dann kommt dann sowas bei raus. Also die Väter des Stuttgarter Misserfolges, die sind noch zahlreicher gesehen als bei uns. Also man kann ja tatsächlich sagen, Stuttgart ist noch schlechter dran als wir, sag ich mal, mit den ganzen Kaspern, die da im Umfeld rumtanzen. Aber die, ja, ich hab's ja gesagt, die Alex hat's ja eben auch nochmal gesagt, die Eintracht, die macht aus uns echte Heroin-Junkies, die dann irgendwann froh sind, nur noch kokainabhängig zu sein.
Ja, aber ich finde, das, was du jetzt eben erwähnt hast, was wir schon vor langer Zeit mal besprochen haben, Michael Mutzel wäre wirklich eine ganz interessante Option. Der hat ja bei Fürth gute Arbeit geleistet, kann man drüber nachdenken. Ja, aber es wird wahrscheinlich echt so eine Nummer, die wir nicht auf dem Schirm haben. Sobotzik ist jetzt ein Name, den ich noch gar nicht gehört hatte, Basti. Aber es ist interessant. Es ist auf jeden Fall was Besseres, was Innovativeres, als jemanden zu haben wie Bobic. Und jetzt nochmal zurück zu Mutzel. Der hat natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung. Der war bei Hoffenheim, der war bei Greuther Fürth. Das ist alles nicht so verkehrt.
Ja, was war eigentlich, was ich nicht mehr mitgekriegt habe, eigentlich, also manche haben ja öffentlichkeitswirksam auch gesagt, aber was war denn mit Jens Todt eigentlich? Der hat da selber abgesagt oder warum ist der komplett rausgefallen?
Ich habe gar nicht mitbekommen, gesagt, dass der drin war.
Ach so.
Also ich habe nur mitbekommen, dass er drin war, aber ich habe nicht mitbekommen, dass er abgesagt hat.
Ich genau so, auf dem Stand bin ich auch.
Ja, also es hat mehrfach die Runde gemacht, unter anderem bei der neuen Presse, bei der Bild-Zeitung und so weiter und so fort. Da war das alles im Gespräch, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er jetzt irgendwie abgesagt hätte offiziell. Also insofern, das ist, würde ich noch sagen, ist noch im Gespräch. Wie sieht's mit Fjerdtoft aus?
Oh Gott. Was war nochmal mit Held?
Das Problem ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich könnte mich jetzt nicht mal hier neunmal klug hinstellen und sagen, hier, warum holt ihr nicht den? Ich wüsste auch, ehrlich gesagt. Also ich wüsste keinen, wo ich sagen würde, bam.
Nee.
Was ist eine schwierige Situation? Ich würde fast jemanden nehmen, wir haben ja der Vorstand, es soll ja dreigeteilt werden. Hellmann ist jetzt hier der neue Chief Operator und dann haben wir einen für die Finanzen, Herrn Frankenbach. Hellmann soll Marketing und Öffentlichkeit machen und so weiter. Und das heißt, sie brauchen
noch einen Fansport.
Genau. Und da muss ja dann, da fällt ja zum Beispiel die Anforderung, die ich ursprünglich an Bruchhagen Nachfolger hatte, dass er auch aus der Wirtschaft kommen soll oder beziehungsweise ein Akademiker sein soll, die kann man ja bis zu einem gewissen Grad wieder fallen lassen. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass die Eintracht jemanden holt, So eine Art Michael Reschke-Light, so jemanden, der sich über Jahre lang in Sachen Kaderplanung und Organisation irgendwie verdient gemacht hat, den man nicht unbedingt kennt. So jemand, der früher vielleicht jahrelang der Chef-Scout von Borussia Dortmund war oder sowas, der jetzt so ein bisschen sich weiterentwickeln will, so eine Lösung vielleicht zu finden. Ja. Ich habe jetzt keine Namen parat, aber doch nicht Freddy Bobic, den du komplett von der Sport 1 Spieltag-Analyse aus dem besoffen aus dem Mobilat Fantalk ziehen musst, um den hier aber arbeiten zu lassen. Also, nee, sorry. Der Typ ist unglaublich. Und wir hatten ja auch mal, glaube ich, den Lennart war bei uns, mal uns zu Gast, oder? Wer war das?
Ja.
Der Stuttgarter.
Ja, genau. Lennart Sauer, genau. Auf jeden Fall. Mhm.
Genau. Der hat uns ja auch berichtet, dass Freddy Bobic in Stuttgart derjenige ist, der im Stuttgart-Podcast, wenn es bei denen die Kategorie Dummschwätzer geben würde, regelmäßig nominiert worden wäre. Also, da können wir fast auch Thomas Berthold holen, den haben wir wenigstens hier vorausgesetzt.
Eine ganz andere Option, die momentan gar nicht gerüchtet wird oder so, also ich glaube, die ist ja gar nicht in der Verlosung, aber ich muss echt sagen, ich habe mir das am Montag mal angeguckt, Kehl war ja auch beim HR. Sebastian Kehl, finde ich, ist echt ein schlauer Typ.
Das kann auch sein, genau so ein. Vielleicht so ein. Vielleicht so ein, der auch modern veranlagt ist, dass er sagt, ich weiß, also Bruchhagen oft sein Problem war, dass er dachte, er weiß alles selber. Also, ja, das braucht man nicht und mir verkaufe nichts. Kehl ist vielleicht jemand, der dann sich vielleicht ein Team zusammenstellt, der dann sagt, hier, alte Weggefährten, der ist, glaube ich, auch gut vernetzt, der war Nationalspieler, der kennt sich in Freiburg aus, der kennt sich in Dortmund aus, der vielleicht tatsächlich eine Expertise hat, der dann sagt, ich hole mir ein Team. Und ich hole mir einen, der ist ein geiler Kaderplaner, der ist ein geiler Jugendkoordinator, der ist geil, das. Ja. Vielleicht könnte er das sein, weil ich schätze ihn nicht so ein, dass er das als Bühne nützen würde, um sich selbst darzustellen, sondern ich glaube, er würde Bock haben, was zu starten. Und wer weiß, wen er dann holt und wer weiß, mit wem er in der Karriere gut ausgekommen ist, aber finde ich auf jeden Fall einen geilen Vorschlag, Marvin.
Kleiner Nebensatz. Sebastian Kehl war ja jetzt am Montag beim Hessischen Rundfunk, ne? Hier beim Heimspiel.
Okay.
Der ist mit seinen Eltern zum Hessischen Rundfunk gefahren. Also das ist ein ganz bodenständiger Typ. Das ist kein Dummschwätzer, kein nix. Und also ich mag so Leute, die auf dem Boden geblieben sind, die wissen, welche Umgebung sie haben. Ich glaube, der würde Eintracht ganz gut tun.
Ich finde einen sympathischen Typ.
So, dann mache ich mich mal ganz kurz weg, aber es gibt ja noch ein paar Themen. Übernehmt ihr mal.
Alright.
Hätte uns dann sagen können, was es.
Ich glaube, du Schwätzer. Also auf meiner allgemeinen Liste, ich habe jetzt hier noch, also Bobic stehen, ganz als kurzen Nachtrag. Ich habe gelesen, dass Stäubing ihn unbedingt haben will, was mich ein bisschen verwundert, weil ich da keine Connection herstellen kann. Aber für mich ist, ich hab's ja schon gesagt, also für mich ist Freddy Bobic Thomas Berthold unter den Managern oder der Olaf Tone. Also ich nehme den überhaupt nicht ernst und ich hoffe, wie gesagt, auf Mistakes. Und ja, ich weiß nicht, was hast du, also du hättest jetzt wahrscheinlich auch, also die Eintracht hat dich scheinbar jetzt auch so weit, dass du gerne Haushalt hättest, habe ich jetzt richtig verstanden?
Ja, ja.
Siehst du, das ist doch die Taktik, die Eintracht fährt.
Hat auch einwandfrei funktioniert.
Ja, siehst du, Kinder. So sieht's
aus. Warte mal, am Ende könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir überhaupt niemanden holen und Bruno Hübner das macht.
Dass wir dann froh sind, auch, genau. Also, dass du denkst, bevor Bobic kommt, nehmen wir lieber Hübner. Ja, kann auch sein, dass Bobic kann ja auch benutzt werden, der arme Kerl, als so hier als abschreckendes Beispiel, so, weißt du. So.
Also, keine Ahnung. Du hast ja denjenigen, den du holst, den setzt du ja direkt Hüb vor die Nase. Also, das ist ja quasi sein Vorgesetzter. Also, was will denn Bobic an der Position? Also, die zwei dann recht zusammen oder was? Das ist ja.
Ja, ich weiß, also gut, kann die Personal, ja, Hübner, das ist schwierig.
Also Hübner ist ja tatsächlich derjenige, der, das ist ja unser Telefonjoker, ne? Dem gibst du einen Namen und sagst hier, hol.
Ja, aber
und ich glaube, das ist halt seine Aufgabe. Und wenn er einfach jemanden an der Seite hat oder vor sich hat, der ihm eine gute Richtung vorgibt, dann kann das top werden. Aber Bobic ist halt auch nicht Richtungsvorgeber.
Ich glaube es auch. Ich glaube, man könnte es sogar so machen. Es wäre auch eine gute Lösung, Alex. Wenn man sagt, wir geben Hübner die Chance, wir wollen ihn nicht enteiern, in Anführungszeichen, sagen, hier, du bist jetzt der neue starke Mann im Vorstand. Aber eigentlich arbeitet unter ihm dann von mir aus auch jemand, der wirklich Ahnung hat, der vielleicht tatsächlich jahrelang Netzwerk im Fußballbereich war. Legien vielleicht dann zusammen, wo du dann, weil die sind viel wichtiger. Viel wichtiger als hier unser Bruchhagen und so sind die Leute, die dann wirklich die Arbeit im Hintergrund machen. Und wenn Hübner sich da einen holt, der wirklich tatsächlich irgendwie Scout früher war oder so, dann könnte das auch gut sein. Es kommt für mich auf das Team unter dem neuen Sportvorstand auch ein bisschen mehr an, finde ich. Und was Hübner halt ein bisschen fehlt, muss ich sagen, ist, er kann vielleicht im Privatbereich, ist ein guter Käufer und Verkäufer, aber für mich ist er es in der Öffentlichkeit überhaupt nicht.
Also, das ist halt auch der Punkt, ne? Und den beiden anderen Vorstandskollegen halt auch nicht. Also eigentlich brauchst du noch so einen Medienexperte, ein genau. Einen, der den Vorstand auch nach außen vertritt. Hübner vor der Kamera, wo er nur kann.
Selbst wenn er dann vor der Kamera ist, wirkt er so, als hätte ihm jemand was gestohlen, so. Ja. Oh, ich wollte euch, da müssen wir mal gucken. Und er verteidigt sich ja direkt immer ungefragt. Fände ich nicht so souverän. Er soll lieber, was er wirklich gut kann, was du gesagt hast. Der kann dir gerade Spiele holen, wo du denkst, an die kommen wir gar nicht ran, weil er die volle Arbeit bis oben hin. Aber ich glaube, was ich ihm abspreche, ist die mit den Medien, das Spiel mit den Medien zu beherrschen und sportliche Expertise schreibe ich mir auch nicht zu, ehrlich gesagt. Dafür bräuchte ich mir dann eigentlich zwei.
Das ist halt jemand, der beide Punkte mit, ne? Also,
ein Hellmann ist, dann ist er für mich bei Hübner.
Ja, genau. Das ist ja auch eigentlich der den wir suchen, ne? Nur bevor halt ein Frebi Bobic kommt, dann lieber ein Hübner, weil Bobic bringt halt nichts mit. Der ist halt weder gut für die Außendarstellung, vielleicht kann er mit den Medien einigermaßen umgehen, aber.
Ja, aber auch nur mit den, in Anführungszeichen. Dummen Medien. Also der Bobic gibt mit Sicherheit kein langes Interview in der Zeit, sondern der hockt uns sich vielleicht tatsächlich in den Mobilat-Fan-Talk und vertritt die Eintracht an der Basis, sag ich mal. Aber der ist, also nee, das wäre für mich tatsächlich von allen diesen 10 Kandidaten, die hier eine Zeit lang rumgewabert sind, war er für mich der Allerschlimmste. Und der ist jetzt der Letzte, der übrig ist. Da hätte ich sogar fast sogar lieber Nährlinger genommen, weil ich gedacht hätte, gut, der hat vielleicht wenigstens ein paar Bayern-Connection über Berater. Sowas, aber boah, fände ich übel, ey. Bobic wäre tatsächlich das Übelste, was uns passieren könnte.
Ja. Na gut, dann kommen wir zum Dummschwätzer. Ist der Marvin wieder an Bord?
Ich glaube nicht. Der Marvin hat eben geschrieben, er hört uns nicht mehr.
Ja, dann ja, gut, schwätzen wir alleine dumm.
Der Marvin hat uns verlassen wollen, dass wir Dummschwätzer allein lassen. Bevor du mir noch was in den Mund legst. So, ja gut, also ich habe 3 Dummschwätzer diese Woche. Zum einen im Auftrag vom René nominiere ich Hertha BSC Berlin, weil die dermaßen unsouverän auf einen Tweet, ich glaube vom September war es, haben die dermaßen unsouverän reagiert. Da hat er, glaube ich, getwittert zum Spiel Leverkusen gegen Hertha, so von wegen, ah gut, Leverkusen gewinnt, Hertha braucht in Europa keine Sau. Natürlich ist das Ansichtssache, aber dass die Hertha dann als offizieller Account so reagiert, von wegen, ja, und dich brauchen auf Twitter.
Ja, genau. Also er hat, glaube ich, geschrieben, den Hauptstadtclub braucht, oder es keiner irgend braucht sowas. Einen Hauptstadtclub international oder so, genau. Ja. Und dann halt so, und dich braucht keiner auf Twitter, Hashtag HOH. Ah ja, das war tatsächlich selten dämlich.
Da muss man ein bisschen mehr Augenzwinkern reinbringen.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall grenzwertig. Als nächstes nominieren wir mal den Bürgermeister von Darmstadt für seine Aussage, dass er gehört hätte, dass die Stadt Darmstadt 8000 gewaltbereite Frankfurter Fans erwartete. 8000 gewaltbereite Fans, wo ich mir denke, uiuiui, also da muss er schon merkwürdige Informationen haben, dass es so viele gewaltbereite Fans in Frankfurt gibt.
Ja, das sind dann auch die Momente, ich glaube, ich habe es auch geschrieben, da kriege ich morgens, wenn ich in den Spiegel gucke, Angst vor mir selber, wenn ich feststelle, ich bin Eintracht-Fan.
Genau, ja. Ich habe mich dann immer gefragt, also warum Eintracht-Fans auch Smartphones haben und der typische Spruch, ich habe nichts gegen Eintracht-Fans, aber.
Ja.
Genau, so ein neues Feindbild wurde geschaffen. Der Eintracht-Fan, so der typische, man erkennt ihn am Verhalten und am Aussehen. Und du denkst, ei. Und da hat er alles, aber die haben ja, glaube ich, die Quittung jetzt auch bekommen. Die müssen jetzt für diese komische Posse um dieses Stadtverbot, müssen die, glaube ich, so, was waren das, 150.000 Euro an auf Verwaltungskosten zahlen oder so. Sensationell. Sensational. Und, meine dritte und letzte Nominierung von meiner Seite ist Mario Götze. Hast du einen Tweet von Mario Götze gelesen, Alex?
Nee.
Mario Götze, ich muss mal gucken, damit ich ihn auch jetzt hier nicht falsch zitiere und ihm Unrecht tue. Ich werde ihn jetzt noch einmal raussuchen. Aber es geht, also ich glaube, er und Philipp Lahm sitzen zusammen in ihren pinken Pantoffeln zu Hause nebeneinander und twittern zusammen. Also zum Tatort. Zum Tatort hat er getwittert. Wer braucht die Spusi? Beim Tatort auf meinem TV sehe ich jedes Haar. Hashtag Götze guckt. Hashtag SUHDTV. Und wo er dann auf seinen
Alter.
Also wo du denkst, boah. Und dann noch so eine komische Gift dazu. Also die ist ganz, ganz üble Werbung. Und
ja.
Gut, jetzt haben wir die Dummschwätzer. Hast du noch einen Dummschwätzer?
Nee.
Dann, ja.
Ich hatte es schon fast verdrängt gehabt, aber als ich den Tweet von Hertha BSC gesehen habe, das wäre ja auch auf jeden Fall mein erste Wahl gewesen.
Ja, unglaublich, oder? Also,
ja.
Dann sollen wir lieber gar nichts schreiben. Vor allem, dass sie dann nach so einem Tweet aufnehmen, verstehe ich nicht. Na gut, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, muss jetzt eine kurze, so wie früher beim Familienduell, wenn Werner Schulze-Herrl mal ganz kurz hier in sein durchsichtiges Headset gesprochen hat. Frage an die Redaktion, wie machen wir denn jetzt weiter? Mit oder und ohne Marvin? Oder sollen wir die Sendung jetzt zusammen beenden? Oder wie machen wir das
jetzt? Also ich glaube, wir müssen da jetzt alleine durch. Ich hoffe nicht, dass du wie Werner Schulze-Erdl jetzt auch nochmal kurz an der Flachmann genippt hast.
Und die Frauen betreibst.
Genau.
Wir haben 100 Leute gefragt. Ich habe aber nicht nur 100 Leute gefragt, sondern dann jetzt mal, ich habe noch so zwei Kleinigkeiten. Was habe ich denn? Ach so, ich habe...
Empfehlung der Woche.
Genau, die Empfehlung der Woche. Ja gut, jetzt wenn der Marvin schon da ist, kann ich es glaube ich gar nicht empfehlen. Ja, aber ich empfehle es trotzdem. Also man kann.
Ich tu einfach so. Du Basti, hast du noch was Cooles irgendwie, was du mir empfehlen kannst, wenn ich Bock auf Wrestling hab?
Hier Alex, da rennst du bei mir offene Türen ein. Und zufälligerweise habe ich was. Ich könnte dir empfehlen, auf dem WWE Network den Pay-per-View WWE Payback zu schauen. Der war total cool und der war viel besser als WrestleMania.
Ja geil, dann gebe ich mir den mal. Wie kann ich mir den denn angucken?
Wenn du das WWE Network, und das ist im ersten Monat gratis, wenn du das abonnierst, kannst du dir den sogar umsonst anschauen und das nach einem monatlich kündigen und nur für $10 im Monat. Und ich finde, das ist echt ein fairer Preis, oder Alex?
Wow, Basti, das ist mal eine tolle Empfehlung.
Das habe ich mir doch gedacht. Und wenn du jetzt anrufst, kannst du auch noch den nächsten Pay-Per-View umsonst hören. Ich glaube, unsere zukünftige Berufswahl hat sich hiermit geklärt. Auf jeden Fall, ja, um jetzt weiter Sachen zu verkaufen, ich empfehle auch die neue Elf-Freunde-Ausgabe, weil die hat so eine Titelgeschichte, die trifft ungefähr meinen Nerv ziemlich gerade. Da steht vorne drauf, vergesst die Bundesliga mit einem langen Artikel, dass man sich doch wieder auf den Amateurfußball besinnen soll und auf die wahren Dinge, die auf diesen Fußball ankommt, bei dem Ganzen, wenn wir jetzt über Mario Götze seine Tweets reden, dann entfernt man sich doch, glaube ich, immer mehr... Dann entfernt man sich doch, glaube ich, immer mehr von diesem Fußball und von den Klatschpappen und von irgendwelchen Maskottchen, die anderen Maskottchen die Stadt zeigen. Und von irgendwelchen Tweets, wo was weiß ich was gehypt wird. Also den Leitartikel, also die Titelgeschichte fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Dann habe ich noch in die Shownotes, beziehungsweise ins Dokument, der Marvin wird es in die Shownotes stellen später, eine Videocompilation von Reaktionen von Leicester-Fans. Glückwunsch an der Stelle für diesen unfassbaren Meistertitel.
Zu krass, ja.
Unfassbar einfach. Also dass du mit Okazaki, Fuchs und Robert Huth mal... Premier League Meisterschaft gewinnt bei den ganzen Vereinen, die so viel Geld rausblasen. Respekt, sage ich dann. Und Jamie Vardy ist so, glaube ich, das Sinnbild dafür, der vor 3 Jahren noch in der 8. Liga oder was gespielt hat, keine Ahnung. Der auch ziemlich, und die haben das ja alle bei ihm zu Hause geguckt und ist auf jeden Fall eine Compilation von Leicester-Fans, die das am Fernseher geschaut haben. Dann habe ich noch ein Buch, was ich momentan lese, was ziemlich cool ist, was ich jetzt schon mal empfehle, wo ich es noch nicht zu Ende gelesen habe. Das ist auch ziemlich alt, also es ist eigentlich ein Standardwerk, ist von 2010, glaube ich. Ist von Simon Cooper, das heißt Soccernomics auf Englisch. Und ich glaube, auf Deutsch heißt es, wie England auch mal gewinnen könnte oder so. Und das ist eine ziemlich, also das, die gehen sehr, sehr wissenschaftlich an den Fußball heran. Und während dem Lesen habe ich mir oft gedacht, oh, hätte das der Bruchhagen mal gelesen. Also der räumt mit vielen, Vorurteilen, die, glaube ich, Leute, die im Fußball tätig sind, mit vielen Vorurteilen räumt er auf. Also wo du dir denkst, ja, das habe ich mir nicht, also so, ja, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt das Bruchhagen-Beispiel, was ich gestern gelesen habe, nicht mehr ein, aber es sind ganz, ganz viele interessante Dinge, die widerlegt werden, wissenschaftlich. und wo du dir wünschst, dass der ein oder andere Funktionsträger in der Bundesliga, und sollte tatsächlich Friedrich Bobic wirklich kommen, dann werde ich ihm zumindest als Antrittsgeschenk dieses Buch kaufen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ist auch ein bisschen größer und auch ein bisschen teurer leider, aber es ist, wie ich gesagt habe, es ist ein Standardwerk.
Ja, ja, was aber ganz witzig ist, ich lese gerade ein Buch für deutschen Autor von Tobi Escher, das Buch, vom Libero zur Doppelsechs. Und da wird halt auf ihn ab und zu referenziert, genau. Deswegen sagte mir der Name überhaupt was. Ja. Ich habe es auch noch nicht fertig gelesen. Die ersten paar musste ich mich jetzt ein bisschen durchkämpfen, weil da über Fußball, über Fußball 1800, schieß mich tot, ne? Ja. Puh, also da muss man echt ein Fußballliebhaber sein. Ja. Aber jetzt wird es für mich langsam ein bisschen spannend. Wir sind jetzt langsam in den 60er Jahren angekommen. Parallel dazu habe ich noch ein zweites Buch, was ich mir geholt habe, auch noch nicht gelesen habe, aber das zieht so ein bisschen in Richtung Amateurfußball, was du eben angesprochen hast. Und zwar ist es von Thomas Bentler und heißt Wenn schon, dann richtig. Den Halbgas können andere. Und in dem Buch geht es tatsächlich um Amateurfußball, wie Trainer ihre Teams im Amateurfußball einstellen, was da auch so die Unterschiede zum Bundesliga- und Nationalmannschaftsgeschäft und so weiter sind. Bin ich auch gespannt drauf. Vielleicht kann ich da in der nächsten Sendung ein bisschen was zu sagen.
Das hört sich doch sehr gut an. Die Bayern strugglen gerade ein bisschen. Also ich habe noch ein ganz kleines Privatgewinnspiel für den Herrn Rebiger ganz am Ende, der vielleicht auch einen Kuchen haben will.
Oh ja, gibt es noch Kuchen vielleicht?
Kuchen, also ich habe noch Glas Kuchen. Aber der Herr Rebiger, der wollte, dass ich ein Gewinnspiel für ihn mache, beziehungsweise habe ich ihm gesagt, aber mir ist dann eingefallen, dass ich dem Herrn Rebiger sowieso einen Glaskuchen so zuschicke, nicht aus Goodwill, sondern weil der HSV uns gegen Bremen geholfen hat. Also da finde ich schon, dass man da mal einen Kuchen schicken kann. Und ich rufe alle Bundesliga-Vereine Köln und Mainz auf. Ich werde euch mit Kuchen zuscheißen, wenn ihr gegen Bremen und Stuttgart gefickt habt. Es ist jetzt ich versuche jetzt, so wie früher haben die sich ja auch so hier mal ein Tellerset oder ein Jagdgewehr rumgeschickt an den Schiedsrichter. So werde ich es mit Glaskuchen machen, damit die Dings drin bleibt. Also geht auf jeden Fall ein Kuchen zum Herrn Rebiger, an den hochgeschätzten Kollegen, und zum Etienne, der mal bei uns zu Gast war, dem schicke ich auch eins, damit er den Rocket Beans, das Team Kovac, auch weiterhypen kann. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zu erzählen. Wir sind jetzt live hier beim Elfmeter drauf. Torres, gehalten!
Verschießt!
Scheiße. Jetzt wird es doch nochmal spannend. Fuck. Was ein Spiel. Naja, gut. Aber ich habe jetzt sonst nichts mehr. Und jetzt müsstest du die Abmoderation mal.
Also auf jeden Fall lohnt sich's für die Kuchen ein bisschen was zu tun. Die sind nicht nur optisch ein Highlight, die schmecken auch noch richtig geil.
Ja, siehst du, hier wir zwei Homeshopper, ja. QVC-Podcast.
Ja, Abmoderation. Bedanken wir uns für die zahlreichen Einkäufe, die heute getätigt wurden. Entschuldigen uns für die sexuellen Entgleisungen, die heute mal wieder mit drin waren. Hoffen, eure Kinder, die mitgehört haben, werden es überleben und nicht so böse Worte sagen, wie wir das immer tun. Und dann hoffen wir auf ein geiles Spiel gegen Dortmund.
Und dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Alex und Basti verkaufen Produkte des Alltags. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber
aus dem Alltag in den Alltag, genau.
Aus dem Alltag in den Alltag, sehr gut.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.